Willkommen bei Diversity FM. Wie schön, dass du in meinen Podcast reinhörst. In dieser 11. Folge geht es um das Thema Rassismus. Mit Blick auf die letzten Wochen kann das ja gar nicht anders sein. Die Ermordung von George Floyd ist jetzt mehr als ein Monat her und seitdem ist in den USA, in Deutschland und der Welt unglaublich viel passiert. Gott sei Dank. Denn die Probleme sind nicht neu. Die Ermordung vor laufender Kamera haben das Fass nur zum Überlaufen gebracht. Und wahrscheinlich hat in den USA Corona, der Shutdown, die hohe Arbeitslosenzahl und die vielen Toten gerade in der schwarzen Bevölkerung sein Übriges dazu beigetragen. Seitdem gibt es hitzige Debatten, unzählige Proteste und bereits einige kleine Änderungen zum Positiven. Und auch ich habe die aktuelle Situation zum Anlass genommen, um über dieses Thema zu sprechen. Dafür konnte ich Judy Kümmich gewinnen. Sie ist Diversity-Trainerin und führt unter anderem Trainings für eine Welt der Vielfalt durch, also für den Verein, in dem ich ehrenamtliches Vorstandsmitglied bin. Falls du mehr über den Verein wissen möchtest, kann ich dir nur die erste Folge mit Annegiela Oppermann empfehlen. Ich kenne Judy schon länger und finde, sie ist die ideale Gesprächspartnerin, gerade wegen ihrer langjährigen Expertise auf dem Gebiet Rassismus. Mit Judy haben wir eingangs über die Ermordung von George Floyd und die Reaktion darauf gesprochen. Sie beschreibt, wie sie das Ganze wahrgenommen hat und was es mit ihr gemacht hat. Judy sagt, dass Rassismus in ihrem Leben eine Rolle spielt, solange sie zurückdenken kann. Vom Kinderheim, in dem sie aufgewachsen ist, über die Schule, über die erste Ausbildung in München bis heute. Entscheidend für sie war ihr politisches Engagement, in dem sie sich mit anderen, mit Gleichgesinnten zusammentat, zum Beispiel bei der Gründung der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland oder ADEFRA, e.V. Schwarze Frauen in Deutschland in den 80er Jahren. Das war im Grunde Pionierinnenarbeit und die ersten Schritte von schwarzen Menschen in Deutschland, sich zu organisieren. Wir sprechen über die damaligen Ziele und wie viel davon mittlerweile erreicht wurde oder auch nicht. Sie spricht auch darüber, wie es ist, wenn deine Identität permanent in Frage gestellt wird und du nicht als Deutsche angesehen wirst. Und warum es auf der anderen Seite ein geiles Gefühl war, als sie im Ausland das erste Mal zur Mehrheitsgesellschaft gehörte, weil die meisten Menschen um sie herum schwarz waren. Ihr werdet merken, Judy kann nicht anders als intersektional denken. Auf diese Perspektive verweist sie immer wieder im Gespräch, insbesondere auf die Dimensionen Behinderung und soziale Herkunft. Dabei sind die Menschenrechte für sie die Grundlage von Diversity und ihrer Arbeit. Judy beschreibt ihr Verständnis von Rassismus und was sowohl Individuen als auch Organisationen tun können. Und sie erklärt, weshalb Trainings so wichtig sind und ihr der Beruf so viel Freude bereitet. Abschließend gibt Judy noch 3 Tipps an Menschen, die sich aktiv gegen Rassismus einsetzen. Für mich war das Gespräch mit Judy eine richtige Wohltat. Die gemeinsame und sehr persönliche Reflexion haben mir sehr gut getan. Das Denken, Überdenken, Sprechen, Hören haben mir Kraft gegeben. Ich hoffe, dass auch du etwas Positives aus dieser Folge ziehen kannst und wünsche dir eine gute Zeit. Ja, ich bin sehr, sehr happy, heute über Zoom mit Judy zu sprechen, und zwar über das Thema Rassismus, was sonst in diesen Zeiten, wenn wir über Diversity vor allem sprechen, und ich kenne Judy schon lange, ich weiß gar nicht wie lange, aber es müssten so 10 Jahre sein. Ich glaube, später werden wir noch drauf eingehen, an welchen Stellen wir sozusagen uns begegnet sind und was wir so am Hut haben eigentlich miteinander. Und genau, und das war jetzt so, dass ich immer irgendwie relativ kurzfristig leider anfrage. Aber selbst wenn ich vorher schon einen Plan hätte, wäre der so verworfen worden in den letzten 3 Wochen, weil einfach sehr viel passiert ist. Das, glaube ich, muss ich nicht länger ausführen. Aber dann war relativ schnell klar, dass ich zum Thema Rassismus was machen will, unbedingt. Wobei es auch nicht ganz einfach war. Ich hatte eigentlich die Kategorie auch Alter im Blick, weil mir das schon noch wichtig war, in dem ersten Jahr zumindest jede Kategorie mal einmal in der Folge zu haben. Das hat dann aus anderen Gründen nicht geklappt. Und jetzt sind wir hier und sprechen zu Rassismus. Ich würde gerne einsteigen mit dir, Judy. Jetzt knapp 3 Wochen, nächste Woche Montag ist der Tod von oder der die Ermordung von George Floyd 3 Wochen her. Und ich hatte unzählige Gefühlslagen in den letzten 3 Wochen. Jetzt gerade ist es ja eher so nicht bestärkend, aber so eher da passiert auch viel Gutes im Kleinen in Frankfurt und so. Ich meide immer mehr auch so Instagram, da bin ich schon drauf im Social Media, aber hier und da versuche ich ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Das hilft auch und trotzdem braucht man natürlich die Information. Aber gerade die erste Woche war schon auch hart. Und bei mir war es so, dass ich das erlebt habe, das war an dem Tag meines Sohnes, der Geburtstag von meinem Sohn. Wir hatten sozusagen, war sehr, sehr schön alles und abends dann kurz vorm Schlafengehen habe ich nochmal reingeguckt in Social Media. Da dachte ich, oh scheiße, da ist was passiert. Aber ich habe relativ schnell gemerkt und habe gesagt, ich mache das immer lieber jetzt aus. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber am nächsten Tag hat es einen eingeholt. Ja, genau. Wie war es bei dir? Wann hast du das erste Mal das so wahrgenommen? Kannst du dich erinnern noch überhaupt, als du das so wirklich wahrgenommen hast, was da so passiert ist mit der Ermordung?
Also bei mir war es übers Fernsehen, Tag danach. Und weil ich ja nicht so viel Fernsehen gucke und auch gar nicht so wahnsinnig viel in Social Media unterwegs bin. Und war für mich dann so, dass ich war nicht überrascht, weil es ist einfach schlichtweg nicht neu. Ja, es passiert immer wieder, es passiert weltweit. Und diesmal gab es einfach wirklich nochmal mehr Aufmerksamkeit. Diesmal gab es ein Dokument, wo es wirklich sichtbar war, dieses langsame Sterben oder das langsame Ermorden letztendlich eigentlich auch von ihm, deshalb war ich nicht wirklich überrascht. Schockierend tut es mich trotzdem immer noch nach wie vor, weil ich mich frage, warum? Also diese Frage bleibt nach wie vor bei mir. Und dann löst es bei mir halt auch immer sehr viel Wut aus. So, ne? Also mich macht es einfach wütend, weil ich mir immer frage, mit welchem Recht machen die das? Mit welchem Recht können die einfach so locker mal so Menschenleben aufs Spiel setzen, wegpusten, Menschen umbringen, und so weiter. Und
hast du dann bewusst nochmal darauf den Folge nochmal das bewusst dir angeschaut? Also bist keine Ahnung noch ins Internet gegangen und Zeitungsartikel und so weiter. Wie bist du damit umgegangen zu sagen, auf der einen Seite ist was passiert und da passiert ganz viel gerade in der Welt dazu und das Bedürfnis vielleicht mehr darüber zu erfahren? Nicht nur über die Ermordung, sondern auch darüber hinaus, über die Reaktion. Oder ist es eher so, dass du dich da eher zurückhältst davon?
Nee, also ich war jetzt nicht so sehr an dem Video interessiert. Ich habe mir das auch nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Das muss
Gute
ich
Entscheidung,
nicht. Ja. Also das war so, es ist meine, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, das eben nicht anzugucken. Mir genügt die Nachricht. Fotos waren sowieso auch sichtbar. Ja. Und deshalb brauche ich erstmal die Videos dazu nicht. Und mich hat vielmehr die Reaktionen darauf haben mich viel mehr interessiert. Also was machen die jetzt damit? Mhm. Was macht die Communities? Was machen die schwarze Communities damit? Mhm. Was machen weiße Leute auch damit? Mhm. Und mich hat vor allem halt auch interessiert so ein bisschen, was machen POCs, die jetzt nicht unbedingt sich als schwarz definieren. Aber da habe ich mir gedacht, wo sind die? Also die habe ich nicht sofort wahrgenommen, die habe ich nicht sofort gesehen. Aber das ist auch mal eine Frage von der Berichterstattung. Also deshalb ich sehe das nur durch einen Filter. Mhm. Und ich habe halt alles eher über Medien, über Fernsehen, über Radio und so weiter mitgekriegt, teilweise über Gespräche dann in meinem Umfeld. Und da kommen wir eigentlich auch schon auf das Thema Intersektionalität, weil ich mehr oder weniger zu Hause mit meiner Tochter, die eine Behinderung hat, einfach auch sitze und ich das extrem bedauert habe, nicht auf die Demo gehen zu können, weil ich einfach mit ihr aufgrund ihres Herzfehlers ist einfach besonders gefährdet und dann ist das Risiko viel zu groß, davon abgesehen, dass ich mit Menschenmassen sowieso nicht umgehen kann.
Aber das war für dich schon auch hart, dass da nicht hinzugehen.
Das war hart, dass ich da nicht mit dabei sein konnte, mit meinen engsten Freundinnen letztendlich auf der Demo. Die haben mir dann netterweise dann ein Foto geschickt, aber das macht es dann auch nicht besser. Da war ich dann erst recht sozusagen. Mhm. Ja, aber das ist einfach das, wo kann ich mich überhaupt mit meiner Situation auch gut zum Thema Rassismus engagieren. Ja, also ich bin da einfach eingeschränkter als andere, die, was weiß ich, vielleicht so wie du auch noch jemand anderen zu Hause haben, Familie noch drumherum haben, die einspringen. Das habe ich alles nicht. Ne? Und deshalb bin ich tatsächlich auf diese Filter über Medien angewiesen und das hier in dieser doch sehr weißen Landschaft ist natürlich mal ein bisschen eingeschränkt. Deshalb habe ich da auch ein sehr ambivalentes Verhältnis gehabt zu dem, was so berichtet wurde und auch wie berichtet wurde. Also mich hat das genervt dann zum Teil, dass die immer erzählt haben, wie die Ausschreitungen gewesen sind. Ja, so da gab's, dann haben sie da Bilder gezeigt, wo irgendwas brennt, wo irgendwo Leute irgendwas wegnehmen. Aber was steckt dahinter? Was sind die Forderungen? Das ist mir dann wiederum zu kurz gekommen.
Total, ne? Ja.
Also da habe ich dann, ne, das ist dann so, das setzt dann noch auf die Wut, die ich sowieso hatte wegen der Ermordung, setzte das dann auch noch auf, ja. Wo ich mir denke, Mist, also ne, ja. So, habt ihr verstanden, worum es geht?
Ja, ja, das habe ich mich in der Tat auch in letzter Zeit gefragt. Gerade weil, wenn man sich so ein paar Talkshows, ob man die sich antun will, ist auch eine andere Frage, sich anschaut oder auch andere Nachrichten und so weiter, wo das Thema entweder gar nicht mehr irgendwie eine Rolle spielt, obwohl es weltweit so große Proteste lange, lange nicht mehr gab und es hat nicht nur was mit Corona, also davor war es auch, also es war wirklich erstaunlich, was für eine internationale Solidarität, gerade von jungen Menschen, aber medial muss ich schon sagen, dass mich da so ein paar Sendungen und so weiter sehr, ja, desillusioniert haben, also ich sagte, okay, wir reden davon, dass das Thema irgendwie angekommen ist, aber in vielen Bereichen ist es noch nicht angekommen. Aber warst du überrascht von den Reaktionen und von den ganzen Protesten, die es jetzt, die aufkamen in den USA, in Deutschland, aber auch weltweit, dass es jetzt so kam?
Also ich habe nicht damit gerechnet. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass wir in dieser Corona-Pandemie ja auch noch sind, ja, und dass das ja eigentlich das Thema war, ja, und wo ich mich da eben auch schon gefragt habe, wo bleiben die POCs, wo bleiben die schwarzen Leute auch zu diesem Thema, weil völlig klar ist, es wird in erster Linie arme Menschen treffen,
ja,
die am wenigsten Möglichkeiten haben und dazu gehören einfach ganz viele Schwarze und POCs. Also so, deshalb war mein Fokus, ne, da haben die Medien so funktioniert, sehr erstmal so da drauf. Aber so im Nachhinein habe ich mir gedacht, vielleicht war das tatsächlich auch mit ein Grund, wieso das dann tatsächlich auch so eine starke Reaktion gegeben hat, weil einfach Schwarze auch in dieser Pandemie nochmal gemerkt haben, wie sehr Rassismus wirkt.
Absolut,
ja?
Absolut.
Ja. Und irgendwann ist dann einfach auch mal genug. Ja, ja? So. Ja. Und das ist so, ne, wie so oft so, ne, das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Es ist nicht der erste, der umgebracht wurde von der Polizei. Und da sind wir übrigens auch wieder bei der Gender, also Intersektionalität, Genderfrage, es sind meistens Männer, ja. Aber nicht ausschließlich. Ja. Frauen, die umgebracht werden von der Polizei, findet man ganz, ganz selten in den Medien. Mhm. Ja, also da findet man wenig Berichte dazu. Es gibt einen sehr spannenden TED-Talk von Kimberly Crenshaw. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht zufällig auch kennst.
Das habe ich nicht gesehen, ja.
Intersektionalität aufmerksam macht und eben die ganzen Frauen auch benannt, die auch von Polizei umgebracht wurden.
Okay, schön.
Und ja. Eben dann festgestellt wird, dass die wenigsten die Namen kennen, aber von den Männern kennen sie eher. Egal ob schwarz oder weiß.
Ja. Total. Der Gedanke ist mir in den letzten Wochen gar nicht so gekommen, aber umso wichtiger, glaube ich, dass wir nicht jetzt, aber gleich noch später nochmal über die Frage, warum Intersektionalität oder Diversity, wie man auch immer das am Ende nennen will, so wichtig ist. Und du hast ja auch aus einer sehr persönlichen Geschichte gemacht oder gesagt mit deiner Tochter und sozusagen das Themenfeld Behinderung, was das auch bedeutet und dass man sozusagen, vielleicht können wir da nochmal später drauf schauen.
Ja, gerne.
Es ist ja so, dass du dich nicht seit George Floyd oder seit ein paar Wochen mit dem Thema Rassismus beschäftigst. Ne? Gerade deswegen habe ich lange überlegt, mit wem möchte ich da sprechen? Natürlich ISD und so weiter, so Organisationen kommen in den Sinn, aber für mich ist auch wichtig, so eine persönliche Beziehung zu haben und einfach auch mit jemandem zu sprechen, die in dem Fall auf jeden Fall auch schwarz sein muss und aber auch eine lange Erfahrung hat und nicht nur in den Trainings, sondern darüber hinaus, und deswegen bist du mir dann relativ schnell auch war der Gedanke da. Kannst du, wenn du da zurückschaust, gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, seitdem spielt das Thema Rassismus für mich eine Rolle?
Also wenn ich zurückdenke, also das eine ist tatsächlich, ich wann habe ich festgestellt, dass es für mich eine Rolle spielt, ist für mich eine andere Frage, als wenn ich sage, wann habe ich angefangen, mich dazu zu engagieren. Mhm. Ne? Mhm. Also, dass es für mich eine Rolle spielt, seitdem ich zurückdenken kann, logischerweise. Ne? So. Ja. Ich, ne, auch, ich kann das Intersektionalitätsthema einfach nicht weglassen. Ich bin als, ja, als, Kind, was in den 50er Jahren geboren wurde, ne, in einem Kinderheim aufgewachsen, relativ früh. Das hat einfach mit dieser ganzen Nachkriegszeit eben auch zu tun. Und da in dieser Kleinstadt, wo ich war, gab es wenige schwarze Menschen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie mir begegnet wurde, gar nicht innerhalb des Kinderheims. Also das muss echt dazu sagen, das Kinderheim an für sich war ein gutes. Meine Mutter hat es auch. Echt? Das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwo abgeschoben wurde, sondern meine Mutter aufgrund ihrer persönlichen Situation und wahrscheinlich auch gesellschaftlichen Druck, ne, so als weiße Frau mit einem schwarzen Kind, da war damals in dieser Zeit auch klar, das kann nicht ehelich sein, das darf man nicht vergessen, das spielt damals noch eine Rolle. Ja. Und die hat einfach ein Kinderheim für mich ausgesucht, wo sie gedacht hat, das ist ein guter Ort für mich. Und die Wahl ist, war auch tatsächlich gut. Ich habe da keine Gewalt erfahren. Die meisten haben so Fantasien immer im Kopf.
Ja, ja.
Vom Kinderheim, es gab auch was anderes. Also deshalb ist mir manchmal auch wichtig, auch andere Narrative zu erzählen. Es gab auch was anderes. Trotzdem habe ich auch, obwohl es mir da drin gut geht, bin natürlich auch innerhalb, aber ganz massiv außerhalb Rassismus erfahren. Also vor allem, ich hatte so eine Nazi-Lehrerin, ne, da war völlig klar, also die hat, ich konnte manchmal auch gar nicht unterscheiden, ist es, weil ich schwarz bin oder weil ich aus dem Kinderheim bin.
Ja, ja. Ja. Aber was war das, wo hast du das gemacht, wenn du sagst Nazi-Lehrerin, woran machst du das fest?
An der Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, an bestimmten Bemerkungen halt, die sie auch hatte, das waren, will ich gar nicht alles hier erzählen. Also das waren auf jeden Fall Dinge, die wirklich sehr in die Demütigung auch reingingen. Und ich muss schon sagen, das war so massiv von ihrer Seite, dass ich damals mit 10, 11 Jahren irgendwie wusste, ich hätte auch das Potenzial, jemanden umzubringen.
Wow.
Ja, also es war schon sehr massiv. Und also um nur so ein Beispiel auch zu benennen, ich war relativ gut im Sport, also so, ne, so im Leichtathletik, witzigerweise auch im Geräteturn, was ja oft gar nicht zusammenpasst, wie man sagt, aber die hat dann einfach zum Beispiel, ich war die Beste von meiner Altersgruppe damals in dieser Kleinstadt, in der ich da aufgewachsen bin, und die hat mich dann einfach nicht zu den nächsten Spielen angemeldet, wo ich hätte antreten können, Wettbewerb machen können, weil das ging halt über die Schulen, ja. Oder sie legt sich wegen irgendetwas auf, dann schickt sie mich in den Nebenraum, das war zwar so eine Glasscheibe, macht dann da halt zu, macht den Unterricht weiter, holt mich am Ende wieder raus und fragt den Stock der Stunde ab. Weißt du? Ja, also ne, das sind nur zwei so kleine Beispiele. Und später ist mir einfach auch klar geworden, dass die Nazi gewesen sein. Also auch überhaupt, wie die auch mit Kindern umgegangen ist. Nicht nur mit uns, bloß wir aus dem Kinderheim konnten uns nicht wehren. Ja, und es gab andere Kinder, da haben die Eltern die Kinder aus der Schule genommen, auch die Lehrerin blieb. Ja. So, und weil die einfach wussten, wie die drauf waren. Aber ne, in der Zeit war keine Aufarbeitung von der Nazi-Zeit etc.
Und das war wahrscheinlich auch nicht für dich jetzt im Sinne von Rassismus, sondern ich fühle mich ungerecht behandelt und das Wut wieder wahrscheinlich da auch Wut hochkommt.
Ja, schon auch von Rassismus. Mir war schon klar, das hat auch mit meinem Schwarzsein auch zu tun. Ne? Und es hat aber auch was mit meinem sozialen Status letztendlich auch zu tun, weil Kinder aus dem Kinderheim galten als asozial.
Okay. Ne? Okay.
Und es war dann einfach auch so, und man hat es auch erkannt, also wir hatten, was man heute Second-Hand-Kleidung nennt, also so abgetragene Klamotten. Wir hatten keine Wurst, kein Käse auf unserem Pausebrot und weißt du, so lauter so Dinge. Wir hatten kein Taschengeld etc. Also es gab ganz viele Aspekte, wo einfach sichtbar war, dass wir einfach arm waren.
Das heißt, es waren sozusagen zwei Aspekte, die Hautfarbe, auch sozusagen die soziale Herkunft oder sozusagen der Status. Und wenn du dann weiterdenkst, über die Kindheit dann hinaus, hat dich das dann immer noch weiter konstant verfolgt?
Ja, weitergetragen auch tatsächlich und dann durch die Zeit, durch Schulzeit später, ich bin dann nach München gezogen mit 16, und habe da eine Ausbildung auch gemacht. Und da war eine Situation, die hatten, also ich habe elektrotechnische Assistentin gelernt bei Siemens, das ist mein erster Beruf gewesen. Und da bin ich einfach mal vor, weil ich wissen wollte, was steht in dem Heft über mich drin. Und da stand drin, dass mein Vater schwarz ist, also US-Amerikaner ist, ihr Soldat war und ich ein uneheliches Kind bin. Ich war damals 16, 17 Jahre alt. Was hat das für eine Relevanz in der Ausbildung?
Mein Gott.
Ja. So, ne? Also da, ne? Auf der anderen Seite hatte ich dann aber auch wieder super Unterstützung. Ich hatte Glück, wo ich gearbeitet habe in diesem Entwicklungslabor. Ich habe einen super Laborchef gehabt. Mhm. Ich durfte ganz viel machen, was andere Assistentinnen nicht machen durften. Mhm. Aber es lag vielleicht auch daran, dass ich das auch mit eingefordert habe. Mhm. Weiß ich nicht. So, ne? So eine Kombination wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Mhm. Aber es spielte schon immer eine Rolle, insofern, weil ich mir sehr bewusst war, ich war in vielen Kontexten, wo ich die einzige schwarze Person war.
Das war dir schon auch bewusst oder hast du es gar nicht so wahrgenommen?
Das ist beim Kinderheim ein bisschen anders. Da gab es noch andere Kinder, die waren aber nicht in der Gruppe, in der ich war. Waren auch nicht viele. Später dann, ja, da war ich immer nur die einzige Schwarze. Und bin auch ganz viel Unverständnis gestoßen. Hatte nirgendwo die Möglichkeit, über meine spezifische Situation auch zu sprechen. Ja, so, mit wem? Waren ja nur weiße Leute um mich rum. Ja, die sich nicht mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Also insofern zieht sich das relativ durch mein Leben durch von Anfang an.
Aber wann hast du dann sozusagen überhaupt die Möglichkeit, mit anderen schwarzen Menschen auch zu sprechen? Es muss nicht nur über das Thema überhaupt.
Also das kam tatsächlich sehr viel später. Also ich habe angefangen, mich zu engagieren in der damals noch Friedensinitiative. Witzigerweise über eine Bekannte bin ich reingeraten in die Friedensinitiative der Beschäftigten in den Medien. Ich habe nie in den Medien gearbeitet. Ich war die einzige, die in den Medien gearbeitet hat in dieser Friedensinitiative. Aber ich wurde da akzeptiert. Also ja. Und das ist so das würde ich sagen, das ist so der Startpunkt meiner politischen Arbeit. Ah. Ne? Dann war ich in der Frauenfriedensinitiative, dann war ich bei den Frauen ziemlich aktiv und dort habe ich Jasmin getroffen, Jasmin Eding, ne? In der Frauenfriedensinitiative. Ja, ja. Und es war die erste, damals, also heute auch noch natürlich, Afrodeutsche, die ich näher gesehen habe, so, ne? Die ich jetzt nicht von klein auf kannte oder so, ja.
Ja.
Und wir haben aber damals noch nicht miteinander geredet. Und es war oft so gewesen, dass wir Afrodeutsche uns immer so angeguckt haben.
Echt?
So, wir haben uns irgendwas erkannt in uns, aber wir haben nicht miteinander geredet. Das hat ganz viel auch mit Scham zu tun und mit dem Bewusstsein, ach, du bist ja anders. Ne? Also in dem Moment, wo du quasi im Spiegel guckst, wird dir klar deine Ausnahmestellung. Und zum Glück haben wir aber irgendwie die Telefonnummern ausgetauscht. Ich frage mich, warum, obwohl wir eigentlich nicht wirklich vorher miteinander gesprochen hatten. Und ich war zu der Zeit, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, habe dann studiert und über entwicklungspolitische Stipendienprogramme bin ich nach Ghana gereist.
Wann war das ungefähr?
Also in dieser Zeit, ich war dann auch eine Zeit lang tätig in diesem Feld. Mir war klar, das sind Strukturen, die will ich nicht unterstützen. Jenseits von einzelnen Menschen, jenseits von einzelnen Projekten, die ich gut fand. Aber mir war klar, ich möchte nicht in diesem sogenannten Entwicklungsarbeit.
In welchem Zeitraum war das, wo du da so aktiv warst?
Anfang der 80er, Mitte der 80er. So um die Mitte der 80er.
Okay, aber das heißt sozusagen, das war, nachdem sozusagen viel dich in Räumen bewegt hast, die sozusagen absolut weiß waren, mit wenigen Ausnahmen, hast du dann sozusagen das erste Mal sozusagen, ist ja totaler Kontrast gewesen. Das ist aber in sozusagen.
Also Jasmin hatte mich, nachdem ich dann aus Ghana zurückgekommen war und wusste, Entwicklungspolitik ist es nicht, ist aber nicht was. Und da kam gerade der Anruf von Jasmin.
Ja.
Und die war damals schon auf einem Treffen, ich glaube in Amsterdam oder wo das war, von schwarzen, Afrodeutschen oder AfroholländerInnen, ich glaube, waren alles Frauen, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Sie hat Katharina Obutoye kennengelernt, nach dem Buch Farbe bekennen, den Verlag angeschrieben und Kontakt auch zu ihr aufgenommen. Und die hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte. Und das kam mir gerade recht. Ja. Ne? Und dann haben wir tatsächlich angefangen, ADEPRA zu gründen, weil uns auch klar war von Anfang an, das ist nochmal eine andere Perspektive.
Ja.
Und aber gleichzeitig auch die ISD in München, weil uns auch immer klar war, wir arbeiten auch logischerweise mit gemischtgeschlechtlich.
Ja.
Und dadurch auch sehr viele Konflikte innerhalb der weißen Frauenbewegung, ja. Ja, weil wir uns das nicht nehmen lassen haben, weil wir darauf bestanden haben, weil wir eingefordert haben, dass wenn sie wollen, gegen Rassismus sie eintreten wollen, was da damals aufkam, ja. Rassismus innerhalb der Frauenbewegung, ja. Der Weißen,
ja.
Dann müssen sie auch den Kampf gemeinsam mit Männern unterstützen gegen Rassismus.
Ah, okay.
Das war so ein Spannungsfeld. Ich glaube, das besteht bis heute.
Ich muss mal gerade, es ist ja schon spät, wir haben ja schon über nach 22 Uhr das Licht hier anmachen im Zimmer. Ja. Damit du mich noch siehst und ich meine Notizen auch erkennen kann.
Genau,
besser. Aber das finde ich jetzt nochmal auch ein wichtigen Moment. Weil, sozusagen, wenn du sagst, aus Kindheit, in der Jugend, in der Ausbildung und so weiter, waren da, also einmal nicht dieser Grad von Politisierung, der kam sozusagen jetzt dann nach und nach mit der Friedensbewegung, dann sozusagen im Bereich Frauen unterwegs, dann warst du in Ghana. Und das würde mich nochmal interessieren. Wie war das erste Mal sozusagen auf dem afrikanischen Kontinent zu sein und nicht die Ausnahme, sondern an ganz viele schwarze Gesichter zu schauen?
Ja?
Ja.
Also ich war davor schon mal in Barbados gewesen.
Ja.
Das war das erste Mal, dass ich irgendwo war, wo überwiegend schwarze Leute waren. Mhm. Das war damals so, dass ich einen Kampf hatte mit dem BAföG und es sehr spät gekriegt habe. Das hat auch wiederum mit meinem Vater zu tun, weil die wollten unbedingt, ich hatte keinen Kontakt damals zu meinem Vater. Ne? Und da steht, er hat die Vaterschaft damals anerkannt, so, ne? Und ich hatte aber keine Adresse, keinen Kontakt und dann wollten die einfach einen Nachweis haben, dass er keinen Unterhalt für mich bezahlt. Völlig absurd, völlig abgedreht. Ja. Ja. Er ist mit keinem Kontakt gehabt, seitdem ich 5 Jahre alt war.
Ja.
Und deshalb hat es so lange gedauert. Zum Glück kam dieser Brief zurück, den sie dann an die letzte Adresse, die ich dann hatte, dann auch geschrieben habe, weil ich habe gedacht, okay, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt plötzlich wenn der antwortet. Und dadurch hatte ich dann plötzlich doch mal ein bisschen mehr Geld und dann dachte ich mir, ich muss hier weg.
Ja.
Erstmal war in Barbados und hatte das erste Mal das Gefühl, ich habe keine Blicke im Rücken. Ja. So, also es ist so ein Gefühl von Freiheit einfach auch gewesen.
Ja. Wie alt warst du da?
Das Anfang der 20er war ich da. Und dann, als ich nach Ghana bin, also ich weiß nicht, wieso es mich nach Ghana gezogen hat, da haben mich damals schon mal Leute gefragt, wieso Ghana.
Ja, genau, ja, ja.
Weiß ich nicht, also das ist einfach gefühlt.
Ja.
So hätte auch ein anderes afrikanisches Land sein können, aber ich wollte halt nach Ghana. Ne? Und da hatte ich eher so die Befürchtung, dass sie mich als eben Ghanarin vielleicht lesen oder zumindest aus dem afrikanischen Kontinent. Und dann von mir was erwarten, was ich gar nicht erfüllen kann, weil ich da nicht aufgewachsen bin. Mhm. Aber die Befürchtung war sehr schnell weg.
Ja. Was war vom Gefühl anders? Also ich meine, das eine ist ja eben das Optische und dass man das eigene Gefühl, aber gab es darüber hinaus auf der Gefühlsebene nochmal einen Unterschied, unter Schwarzen zu sein?
Ja. Ja. Also das war dann ähnlich wie in Barbados, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich kann mich frei bewegen einfach. Ich kann mich frei bewegen. Also wirklich auch dieses Gefühl. Freedom of movement eigentlich.
Ja. Unglaublich.
Das hatte ich da schon. Aber dort so kommt da auch wieder Intersektionalität mit rein, weil ich bin damals als es war in Accra hauptsächlich gewesen, nicht nur, aber in Accra auch ziemlich viel. Und da war ich die Einzige, ich habe dort Motorradfahren gelernt. Ist ein Motorrad angeboten worden von der Familie, wo ich war, und dann habe ich gesagt, ich kann ja nicht fahren. Dann habe ich gedacht, ich kann es ja lernen. Ja. Und dann habe ich dort Motorradfahren gelernt und war in ganz Accra die einzige Frau, die Motorrad
gefahren ist.
So, ne? Und das war dann halt auch wieder so, ne? Ich war ganz klar nicht Ghanarin, dann war ich aber als Frau und da hatte ich mehr Spielräume als europäische Frau, als die ghanaischen Frauen.
Ja.
Also so insofern, ne, war das gut, dass die mich nicht ghanaisch gelesen haben oder vom afrikanischen Kontinent in einem anderen Land gelesen haben, sondern ziemlich klar europäisch auch von meinen Kindern her und so, denke ich mir, Habitus.
Total.
Ja, ziemlich klar.
Und dann, das fand ich nochmal schön, dass du es nochmal beschrieben hast, auch so dieses Freiheitsgefühl, weil ich das schon auch also gut nachempfinden kann. Und da muss man gar nicht in andere Räume, sondern einfach auch, wenn man in einem Raum ist, Seminarraum oder was auch immer, da kommen wir ja später nochmal dazu. Und hat das was damit zu tun, dass du nochmal die Stärke auch jetzt dann tatsächlich nach deiner Rückkehr nach Deutschland, hat das nur über die Frau zu tun gehabt, die ich sozusagen dann auch da mit in diese holländische...
Also ich war auf der Suche, so was ich machen kann. Also mir war klar, ich möchte mich irgendwie politisch engagieren. Ich wusste aber noch nicht wie. Also ich wollte jetzt nicht die armen Heidenkinder in Afrika retten. Ja,
ja,
das war mir auch nicht klar, obwohl ich mit dieser Idee im katholischen Kirchenheim groß geworden bin. Also es ist Teil von Rassismus halt auch. Ich glaube, es war zum einen tatsächlich ganz viel Identitätsfindung. Mhm. In Verbindung, das politisiert dann automatisch, denke ich mir. Also es geht gar nicht anders, als politisch zu werden, wenn deine Identität permanent in Frage gestellt wird und du dich fragst, wer bist du eigentlich? Na, weil Deutsche war ich nicht, dazu war ich zu schwarz, aber dann hieß es auch, ja, so schwarz bist du auch wieder nicht. Ja. Und
unglaublich.
So dann einfach schon die Frage für mich, ja, wer bin ich eigentlich? Ja. Und ich hatte ja keinen Bezug zu schwarzen Menschen. Ich habe nur mit Klischees zu tun gehabt, mit diesen rassistischen Bildern zu tun gehabt.
Ja, ja.
Und damit wollte ich mich nicht identifizieren. Hm. Und als ich in Ghana war, das war für mich einfach das Gute auch gewesen, so ein Erkenntnisprozess. Ich kann nichts dafür, ich bin einfach aufgewachsen hier in Deutschland.
Ja.
Einfach total deutsch. Ja. Mein Denkweisen, vielen Verhaltensweisen ist gut, was ich wähle. Es ist einfach etwas, was ich bin, aufgrund dessen, wo ich halt aufgewachsen bin. Und da habe ich überhaupt angefangen, auch zu akzeptieren, dass ich Deutsch bin. Wo habe ich das für mich selber auch immer abgelehnt, weil mir das von den anderen ja auch immer wieder so kommuniziert würde, du bist nicht deutsch, du bist nicht deutsch. Und wenn du immer abgelehnt wirst, ja, dann willst du das auch nicht haben. Also das ist...
Ja.
Und irgendwann habe ich das dann auch gedacht, ich bestehe darauf, auch Deutsche zu sein. irgendwann.
Das erinnert mich an eine Situation, wo ich habe es auch lange nicht mehr erzählt, da war ich in Großbritannien, habe da in Oxford da zeitlang an der Uni für die Promotion gearbeitet und dann war Weltmeisterschaft in Südafrika. Und das heißt, das war, die Übertragung war immer so nachmittags, 13, 14 Uhr fing die Spiele schon an und ich konnte mich ja ein bisschen selbst, ich konnte mir selbst die Zeit einteilen. Auf jeden Fall gab es dann ein Spiel, Deutschland gegen Ghana, und ich hatte dann, in dem Pub war ich dann und hab dann, war dann da und da hat sich jemand zu mir gesessen. Irgendwann hat man so Leute kennengelernt, die immer wieder in diesem gleichen Pub waren. Da gab es auch gute, günstige Angebote. Naja, auf jeden Fall war auch ein anderer schwarzer Mann da. Und der hat sich dann zu mir gesetzt und wir haben mich gut verstanden. Und dann kam das Spiel Deutschland gegen Ghana und Deutschland hat ein Tor gemacht und ich habe gejubelt. Und der guckt mich an und sagt, warum jubelst du für Deutschland? Ja, weil ich aus Deutschland bin. Was? Hat er sich sofort weggesetzt, hat man mit dem Spiel zu tun gehabt und so. Und dann dachte ich, ja, wie krass, also diese Identifizierung, ne? Und auch zu sagen, ich habe dann auch derzeit, das war vor 2006 noch anders, aber auch sich überhaupt mit der deutschen Nationalmannschaft zu identifizieren und sagen, ja, ich unterstütze die, ich finde die gut und ich möchte die auch, dass die gewinnen und so. Das hat für mich auch so eine Veränderung über die Jahre erzeugt. Aber das war nochmal toll, total der Kontrast, weil er selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass ich vielleicht was anderes sein kann, aber auf jeden Fall nicht Deutscher. Und ich dann aber sagte, ja, okay, doch, da habe ich schon was damit zu tun. Deswegen finde ich es spannend, wenn du sagst, dieses Akzeptanz, weil das ja auch kein einfacher Weg ist, wenn man diese negative Erfahrung vorher hatte.
Ja, genau. Und also wie gesagt, und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, ich habe genauso das Recht wie alle anderen, auf Deutsch zu sein, weil ich ja auch gewachsen bin, groß geworden bin, nur mit dieser Sprache. Also ich bin ja auch nicht bilingual aufgewachsen oder mehrsprachig, wie manche Möglichkeit haben.
Ja.
Dann haben wir gedacht, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ja, ich muss es ja nicht raushängen lassen, aber es ist einfach ein Fakt.
Ja, absolut. Und auch wenn die anderen dieses Faktum einfach nicht auch akzeptieren. Aber und da kommt wahrscheinlich im Laufe des Lebenswegs auch vielleicht nochmal so andere Beispiele. Aber du sagst, du hast dich dann engagiert in den ersten afrikanischen Communities. Kannst du nochmal vielleicht von einer sagen, die dich bis jetzt vielleicht auch oder lange Zeit geprägt hat, warum du dich da engagiert hast und was das auch für dich bedeutet hat?
Na, ich habe mich hauptsächlich bei ADEPRA engagiert.
Kannst du mal sagen, was das ist,
ADEPRA? ADEPRA ist, die Abkürzung von ADEPRA ist ja Afrodeutsche Frauen.
Mhm.
Und es ist eigentlich ein Name auch im Amharischen, der bedeutet die Frau, die Mut zeigt. Mhm. Das fand mir ganz schön.
Ja.
Ne? Und passend auch dann auch zu der anderen, weil es auch tatsächlich so war damals. Ich denke mal, die Jugend von heute kann sich das gar nicht so vorstellen, wie das war. So diese, letztendlich diese Aufbruch, diese Startzeit, letztendlich auch mit der Organisation von schwarzen Communities, gerade von afrodeutschen Communities, weil das ist auch nochmal ein Unterschied. Und das war schon so, also ich denke auch so, auch was ISD angeht, auch wenn die jetzt relativ so bekannter jetzt auch geworden sind inzwischen. Wir haben, glaube ich, ganz viele Maßstäbe auch gesetzt in München. Also wir hatten das erste Büro überhaupt, in München, so mit einer festen Adresse. Letztendlich, ich war damals die Erste, die im Ausländerbeirat überhaupt war, weil es gab ja keinen Ort, wo du das Thema Rassismus anbringen konntest. Und dann habe ich mich einfach dafür eingesetzt, dass wir das dann wenigstens auch, wenn wir keine Ausländerin sind, auch machen.
Absolut.
Ich glaube, das sind so Dinge, die schon was bewegt haben. Und wir haben auch zum Beispiel das erste Bundestreffen im Tagungshaus gemacht. Ja. Also nicht so wie die zwei, die davor waren oder so, da hat man sich dann getroffen, dann ist man wieder auseinandergegangen und das hat eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Das wird heute noch so gemacht. Und das haben wir halt alles mit ADEFRA ISD damals so, wir haben das nicht so extrem getrennt. Also wir haben einfach gesagt, okay, das gibt hier so eine ADEFRA als Frauengruppe, dann gab es auch noch die Lesbengruppe innerhalb von ADEFRA und dann halt noch ISD und das war eben, das hat sehr ineinander gegriffen.
Und das war alles so Mitte der 80er?
Genau, Mitte der 80er. Genau, Mitte, Ende der 80er vor allem halt auch.
Also aber auch spannend, dass das sozusagen zu der Zeit so mehrere Entwicklungen waren, wo so Initiativen begonnen haben.
Genau, ne. Also wir haben auch so die ersten Interviews dann auch gegeben. Gab mal im Fernsehen so eine Talkrunde. Damals war ich noch ziemlich unerfahren. Heute weiß ich mehr, wie ich damit umgehe. Lass mich mal so über den Mund fahren. So. Und also das sind einfach so Dinge. So. Erste Zeitungsartikel über uns. Wir haben dann einfach auch gelernt, wie organisiert Bund uns überhaupt? Wie funktioniert ein Verein? Was ist dafür notwendig? Ja. Also allein schon die Vereinsgründung war schwierig. Wir wollten die Gemeinnützigkeit haben in München. Und diese Abgabenordnung sieht aber nicht vor, irgendwas gegen Diskriminierung, vielleicht gar nicht gegen Rassismus, außer Antisemitismus. Also blieb uns, wenn wir nicht zwangsweise in einen Wohlfahrtsverband wollten, was wir nicht konnten als schwarze Organisation, sondern wenn, dann machen wir das freiwillig, dann blieb uns nur die Völkerverständigung. Ja. Und dann haben wir halt die Völkerverständigung auch gewählt und dann wollten die uns die Gemeinnützigkeit nicht geben mit dem Argument, schwarze Frauen sind keine Völker und deshalb ist das, was wir machen, keine Völkerverständigung. Da bin ich echt, also ich bin ja eigentlich eh nicht so schnell an die Decke. Da hätte ich hier am liebsten den Aktenordner auf. Habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe ja auch gesagt, was will sie denn noch mehr, als dass es keine Rolle mehr spielt an Völkerverständigung, wo es herkommt. Aber das hat auch nicht gezogen. Und dann haben wir gedacht, okay, und da lernt man einfach strategisch zu arbeiten. Was müssen wir tun? Und das ist einfach nur ein rassistisches System, das sieht nur vor, dass man sich gegen Rassismus einsetzt. Wie können wir strategisch damit vorgehen? Dann haben wir es einfach damals so gemacht. Wir haben einfach in allen Städten, da wo wir einfach Frauen hatten, ne, weil das ist ja eine bundesweite Organisation, und da haben wir einfach gesagt, versucht, da wo es zuerst ist, da machen wir unseren Sitz, dann den Vereinssitz und wechseln ist dann nicht das Problem. Und das haben wir dann auch tatsächlich so gemacht. Das war damals Frankfurt, da war es am unproblematischsten
mit unserer Platzung. Interessant.
Und dann haben wir eben erstmal den Vereinssitz in Frankfurt gehabt und haben dann später nach München verlegt, weil es dann sinnvoller ist, natürlich da, wo das Büro ist, auch den Vereinssitz zu haben.
Ja.
Ne? Aber das sind einfach so, du musst einfach lernen, Strategien zu fahren, eben gegen dieses System. Also wie komme ich da durch?
Ja, das finde ich nochmal auch wichtig, auch sozusagen dieses, also das eine, dass wie ihr euch sozusagen bewegt habt in diesem Raum, überhaupt auch organisiert habt, aber auch zu verstehen, wir sind in einem System und das gehört zwangsläufig dazu, dass solche Dinge verhindert wird, Empowerment, Engagement und so weiter. Aber kannst du mal sagen, ob es da, was war euer, wo du sagen, das war unser politisches Ziel damals, das war wahrscheinlich nochmal anders oder ich weiß nicht, ob es ähnlich war wie jetzt, gab es so ein Hauptziel, wo ihr gesagt habt, okay, das wollen wir erreichen mit diesem Verein?
Also definitiv war überhaupt erstmal, dass wir wahrgenommen werden als Teil der Bevölkerung. Das war ein ganz wichtiges Ziel, ne? Als selbstverständlicher Teil der deutschen Bevölkerung, ne? Und einfach, dann ging es auch ganz stark nochmal um die Benennung. Ja, also der, heute ist es selbstverständlich, Apfeldeutsch zu sagen. Das war ein langer Kampf von uns. Ja, dass wir überhaupt dahin kommen, dass man heute so in Zeitungen Apfeldeutsch liest oder Schwarze Deutsch liest, ist ein Teil unserer Geschichte.
Wie wurdet ihr damals genannt? Wie wurdet ihr damals genannt? Wie haben andere euch genannt?
Die ganzen rassistischen Bezeichnungen.
Ach so, krass, ja, ja.
Will ich jetzt hier gar nicht wiederholen, ja, ne? Okay, aber okay. Die sind hier wahrscheinlich auch.
Ach so, ja, ja, ich meine öffentlich, okay, aber stimmt, 80er Jahre kann auch sein. Ich dachte, das ist
ja,
eher
ja.
So.
Ja, ja, genau, also das war's. Dann Anerkennung der Geschichte, ja, sowieso, ja, ja. Dass es uns nicht erst gibt seit 45.
Ja, 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 ja.
War einfach auch so ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Einfach damals war es tatsächlich erstmal so Gehör zu finden für unsere spezifischen Lebenssituationen.
Ich würde dich am Ende nochmal gerne fragen, ich habe es mir aufgeschrieben, wie weit wir jetzt sind mit diesen Zielen, aber machen wir später. Okay, das heißt, du hast dich dann in den 80er Jahren so engagiert. Was war der nächste Meilenstein, der dann war, danach?
Komme ich wieder zum Thema Intersektionalität.
Ja, gerne, gerne.
Du weißt ja, ich habe eine Tochter, die eine Behinderung hat. Die hat ein Down-Syndrom, die ist inzwischen jetzt 30 Jahre alt. Mhm. Aber für mich war das Spannende auch gewesen oder das Interessante auch gewesen, bevor ich meine Tochter hatte.
Ja.
Mir ist schon aufgefallen, dass innerhalb, wo wir angefangen haben, uns zu organisieren, eben als ISD-Gruppen, wie auch immer, also manche haben sich auch anders genannt, ja, ist mir aufgefallen, dass auch da Ausschlüsse passieren. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Also ich, ne, und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe Gespräche geführt mit einer gehörlosen schwarzen Frau, die bei ADEPA auch war damals, die lebt nicht hier, die ist auch nicht aus Deutschland, mit einem Mann, der eine körperliche Beeinträchtigung hatte und eine schwarze Frau, die Multiple Sklerose hatte, zu der ich leider den Kontakt verloren habe. Aber das war für mich damals so ein Schlüsselerlebnis, das Gespräch mit ihr, weil ich sie gefragt habe, wie es ihr denn geht in den Behindertenrechtszusammenhängen und in den schwarzen Vergleich zu schwarzen Communities. Und die hat dann zu mir gesagt, wenn ich in schwarzen Zusammenhang bin, muss ich meine Behinderung ausblenden. Wenn ich im Behindertenrechtszusammenhang bin, muss ich mein Schwarzsein ausblenden. Ich kann nie die sein, die ich wirklich bin. Dann dachte ich mir, aber darum geht's doch. Ja,
ja.
So, ja, und seitdem kämpfe ich eigentlich auch darum, dass wenn wir sagen, wir sind eben für die schwarze Community, dann bitte alle Schwarzen. Ja. Und deshalb ist mir einfach auch das Thema so wichtig. Und dann habe ich einfach selber nochmal meine Tochter auch gekriegt, wo ich dann nochmal auf anderen Ebenen nochmal mitgekriegt habe, was das heißt. Ja. Ich kann nicht eingehen. Ja. Aber
Warst du da schon in Berlin?
Ich bin nach Berlin gezogen zur Einschulung meiner Tochter. Ah. Auch wieder eine eigene Geschichte. Das hat unbedingt was mit. Ich weiß nicht, ob das nicht auch was mit Rassismus zu tun hat. Ja. Weil ich wollte sie damals ein zweites Jahr zurückstellen, weil ich der Meinung bin, dass sie einfach noch nicht für eine Schule reif genug ist. Sie braucht einfach noch Zeit. So, es gibt einfach Kinder, das heißt ja nicht umsonst Entwicklungsverzögerung. Die ist einfach langsamer gewesen in ihrer Entwicklung. Ja. Und dann wollten die meine Tochter nicht zurückstellen. Ein zweites Mal. Und dann hatte ich einfach ganz ad hoc damals gesagt, na, wenn sie sich nochmal zurückstellen, dann melde ich sie in einem anderen Bundesland an und dann haben sie keinen Zugriff mehr.
Ja.
Und dann ist die Klappe runtergefallen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? So. Und habe dann wirklich überlegt, von München wegzugehen, woanders hinzugehen. Weil ich hatte damals gerade keinen Job, weil ich hab davor bei ADEPRA gearbeitet, also im Frauenzentrum für ADEPRA. Und dann direkt für ADEPRA habe ich mir selber eine Stelle geschaffen, damals über ABM-Mittel. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nannte sich das. Und ich hatte keine Partnerschaft, also meine Tochter, ich habe keine weiteren Kinder. So, da hing jetzt nicht jemand groß noch dran. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht umziehen, weil so ein Wechsel wäre nicht schlecht. Und habe erstmal geguckt, wo will ich hin? Ich bin Großstadtmensch, mir war klar, es muss eine Großstadt sein. Ja. Berlin kenne ich seit meiner Kindheit, meine Mutter ist aus Potsdam, ich hatte Verwandtschaft in Berlin noch zu Mauerzeiten war ich oft da. Dann Hamburg hatte ich mir nochmal angeguckt, weil die relativ gut waren, was das Thema Inklusion oder damals noch Integration anging. Oder Köln hat mir einfach auch ganz gut gefallen als Stadt. Und ich bin dann aber doch dann zu Berlin, weil da schon mein halbes soziales Netz inzwischen hingezogen war. Und mir das einfach sehr wichtig ist. Also ich habe nach wie vor meine schwarzen Bezüge hier, die mir einfach enorm wichtig sind. Und habe dann erst die Schule gesucht und dann war mir klar, ich brauche eine Wohnung, die maximal 10 Minuten zu Fuß ist von der Schule, weil ich in der Kita, wo ich in München war mit ihr, einfach gemerkt habe, dass diese Distanz zu groß ist ansonsten, um soziale Kontakte aufrechtzuerhalten, weil Kinder mit Behinderung viel mehr Schwierigkeiten haben, überhaupt Freundschaften zu finden.
Ja,
war mir das so wichtig, dass man sich beim Einkaufen trifft, auf dem Spielplatz, im Park trifft und so weiter.
Ja,
oder mal um die Ecke gehen kann und sich besuchen kann. Total. Und das hat dann zum Glück auch geklappt.
Total.
Ja, dann habe ich angefangen, eben bei KOK zu arbeiten. Das ist ein bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess, wo auch das Thema Rassismus natürlich mit präsent war. Also gerade bei Handel von Frauen aus dem afrikanischen Kontinent, aber auch ganz viel der Haupt, die meisten waren aus Osteuropa.
Und das heißt, du hast dann, also das heißt eigentlich ab so aus der Zeit der Friedensbewegung und dieses Politische, bist du eigentlich in dem Thema auch beruflich geblieben, im weitesten Sinne. Also immer mit Veränderungen, Projekten und so weiter. Ich weiß gar nicht, aber das war wahrscheinlich viel später beim Deutschen Institut für Menschenrechte.
Genau, da habe ich dann später gearbeitet. Das war für mich auch nochmal so ein ganz wichtiger Schritt, beim Deutschen Institut für Menschenrechte zu arbeiten, weil ich habe mit dem Thema Behinderung zu tun, mit Frauen, mit sexueller Identität. Ne, und dann dachte ich mir, was ist eigentlich das, was alle verbindet? Was ist eigentlich die gemeinsame Basis letztendlich? Und da geht es einfach tatsächlich um die Menschenrechte. Ne? Und da geht es darum, Recht auf Leben, ne? Wenn wir gerade George Floyd hatten oder so. Das ist ja ein ganz basales Menschenrecht. Recht auf Bildung, ja. Die ganzen Rechte, die so eingeschränkt werden. Recht auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, wenn man sich das anguckt, was das bedeutet für schwarze Leute. Und das war für mich, dachte ich mir, ja, genau das ist es eigentlich. Und deshalb, ich war ja in der Abteilung Menschenrechtsbildung. Trainings auch mache. Deshalb sind meine Trainings auch ganz stark mit diesem Fokus und auch letztendlich ist die Basis von allem, was ich tue, sind eigentlich Menschen.
Das ist schon ein sehr, sehr guter Übergang, weil in der Tat bist du diejenige, die immer sagt, Leute, wenn wir irgendwie Trainings machen und so weiter, das ist sozusagen die Grundlage von all dem, wenn wir Inputs, wir machen ja nicht viel, aber wenn wir machen, aber oder die Herleitung von dem, was wir machen, muss über die Menschenrechte gehen. Kannst du mal, gab es einen Moment, wo der Groschen bei dir gefallen ist, dass das das Ding ist, worauf das eigentlich aus deiner Sicht fußt? Oder was ist das, wo du sagst, wenn wir über Diversity, wenn wir über Rassismus und alle anderen Diskriminierungsformen sprechen, dann müssen wir ausgehen von den Menschenrechten?
Genau. Ich war ja 2001 bei der Weltkonferenz gegen Rassismus.
Okay.
Ja, weißt du wahrscheinlich.
Nee, aber cool. Ja.
Mit einer Delegation. Die haben das damals nicht so hochgehängt oder dachten das nicht so wichtig. Ja, deshalb durfte ich als schwarze Person überhaupt fahren für diesen interkulturellen Rat, sonst hätten die mich gar nicht fahren lassen.
Ja,
für die stellvertreten. Und da war schon bei diesen ganzen Vorbereitungen, also PrEP-Coms, wie sie auch heißen, oder halt hier auf der Bundesebene, so um welche Themen geht das eigentlich, Vernetzungsgeschichten, dann gab es von afrikanischen oder schwarzen Communities extra nochmal Vorbereitungstreffen, die waren dann in Genf zum Teil. Ne? Und das ist ja, ne, also Weltkonferenz gegen Rassismus war ja ganz stark und da kam auch das Thema Intersektionalität
vor. Ja,
auch bei der Weltkonferenz gegen Rassismus. Und da war mir klar, es geht, egal ob es ist auch um sexuelle Identität oder sonst was geht, es geht immer um die Menschenrechte. Und dann muss ich nicht mehr fragen, ist jetzt das Wichtige, dass jemand Frau ist oder schwarz ist, sondern ne, so, es geht um die Menschenrechte. Also wenn ich von davon ausgehe, es geht zum Beispiel um das Thema Bildung, um das Recht auf Bildung zum Beispiel. Was bedeutet das? Man kann ich dann schon nochmal spezifisch gucken. Ja. Aber das ist für mich ein anderer Fokus und eine andere Herangehensweise, wenn ich von da ausgehe. also das Recht auf Bewegungsfreiheit, also gerade Asyl, Recht auf Asyl. Ja, das ist so.
Ne? Das heißt, aus deiner Sicht kannst du alles aus den Menschenrechten heraus herleiten.
Okay, ja, okay. Also ich sehe das so. Ja. Das setzt natürlich voraus, dass ich überhaupt akzeptiere, dass es Menschenrechte gibt, was ja leider zunehmend in Frage gestellt
wird. Absolut, absolut, ja.
Und aber die Menschenrechte ansonsten, wenn ich mich darauf beziehe, hat oft eine höhere Akzeptanz auch tatsächlich, weil die Leute nicht offen sagen, ich bin gegen Menschenrechte.
Ja, aber das ist ein bisschen weiterhin davon entfernt, aber das... Was bei mir schon hochpoppt, ist diese Diskussion über Hashtag Black Lives Matter und Hashtag All Lives Matter. Ja. Und diese Aufregung, dass jetzt Schwarze oder sozusagen Menschen sich dafür engagieren, nur für eine Gruppe und nicht sagen, Menschenrechte, wir müssen für alle kämpfen, ja. Wie ist deine Position dazu?
Ja, wir müssen für alle kämpfen, das ist richtig, aber es gibt einfach Menschen, die besonders benachteiligt sind und die besondere Diskriminierungserfahrungen machen, aufgrund besonderer Gegebenheiten. Ja, und das finde ich wichtig, das anzuerkennen. Wenn man sagt, All Life Matters, sage ich, ja, das stimmt, weil Menschenrechte gelten für alle Menschen uneingeschränkt. Ja. Aber wer wird denn umgebracht auf den Straßen von Polizisten? Das sind schwarze Menschen, also muss ich da explizit hingucken. Ja. Also es geht gerade darum, dass eben dann eben das Leben von Schwarzen anders gewertet wird als das Leben von Weißen.
Ja.
Ne, oft.
Ja, und deswegen sozusagen nicht wie eine Gießkanne über alle sozusagen das gleich, ob das jetzt Fördergelder sind, ob das sozusagen andere Schwerpunktlegungen sind, sondern man muss sozusagen Akzente setzen.
Ich finde das wichtig, aber ich finde es auch immer wichtig, den Rest nicht zu vergessen. Also gerade die Diskussion jetzt eben nach dem Tod und der Ermordung von George Floyd, da hatte ich so ein Bild im Kopf, und sage ich, ja, also Rassismus ist jetzt momentan stärker in den Medien. Ja. Da sind dann auch wieder schwarze Leute gefragt, ansonsten sind sie ja nicht gefragt in den Talkshows oder sonst.
Ja.
Und das ist für mich wie so ein Vergrößerungsglas. Ne? So. Dann guckst du dir was spezifisch an, das heißt aber nicht, dass das alles andere drumherum weg ist.
Ja.
Und manchmal ist das auch ein Brennglas, ja, also so.
Absolut.
Durchaus auch, wo man dann halt aufpassen muss, dass dann eben ne, nicht es missbraucht wird für von wem auch immer.
Ja, absolut. Und ich meine, aber da merkt man ja, wie diese Intersektionalität nicht nur die komplex ist, die so oder so, sondern allein das Thema Rassismus, dem sozusagen dagegen vorzugehen. Und ich meine, das wird sich ja alles zeigen. Ich meine, das eine ist, was wir jetzt sozusagen die ganzen Proteste, die Emotionen und so weiter, dieses, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall. Die Frage ist doch, wie können wir es denn tatsächlich verändern, nachhaltig verändern? Und dafür ist, glaube ich, dann wird deutlich, wie schwierig und komplex und wie lange und so weiter dieses Problem schon gibt. Wie ist deine Herangehensweise an Rassismus? Ja, wenn wir uns jetzt nur mit dem Thema Rassismus, wie machst du das für dich begreiflich? Welche Aspekte sind aus deiner Sicht wichtig, wenn wir über Rassismus reden?
Also wie ich Rassismus verstehe, meinst
genau,
du jetzt?
Oder? Genau.
Naja, es ist, also ich für mich, ich sehe sehr stark so als, es ist, wie soll ich das mit benennen, also als, ja, als machtvolles gesellschaftliches Ordnungssystem letztendlich, das in der Regel kapitalistische Zwecken dient, was ich ja auch nicht, also ne, gerade wenn man zurückschaut in die Kolonialzeit, wo mir auch ganz klar wurde und auch sehr stark nochmal benannt wurde und auch erkämpft wurde, dass es in die Abschlussdokumente kommt, ist das eben Kolonialismus, was die Hauptursachen ist von Rassismus. Ja. Und so sehe ich das halt auch. Und also das, es gibt einfach, es ist einfach strukturell verankert und wirkt sich eben in dem, wie Menschen miteinander umgehen, aus. Ja. Und so sehe ich das halt. Also ich habe einen systemischen Blick quasi auf Rassismus.
Und wenn wir das jetzt mal, das auf die, jetzt nicht über die USA, sondern da, wo wir leben, in Deutschland, unterbrechen. Also ich meine, wenn wir sagen, einen systemischen Blick, also welche Aspekte von diesem System sind einfach wichtig? Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, viele der jungen Menschen, die sagen, ja, ich merke jetzt erst gerade oder mir wird gerade deutlich, dass ich in einem rassistischen System lebe und ich will jetzt dagegen was machen. Dann kann man ja nicht alles sofort irgendwie umkrempeln und verändern, sondern ich brauche ja eine Herangehensweise, um zu verstehen, was macht das System eigentlich aus und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, da mal so irgendwie ein kleines kleinen Punkt zu drehen und sagen, okay, da kann ich was verändern. Also was würdest du der Person, die jetzt gerade sich damit beschäftigt, auch mitgeben, aus deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt auch schon hast?
Also ich finde es ganz wichtig, mal so die eigene Haltung zu reflektieren. Hm. Ne? In erster Linie so, weil Haltung hat Auswirkungen auf mein Handeln. Ne? Wenn ich es jetzt auch so auf der individuellen Ebene oder auf der persönlichen Ebene einfach auch nochmal angucke. Und ja, sind wir eigentlich schon dem, was so Diversity-Kompetenzen sind letztendlich auch. Ich denke mal, Selbstreflexion ist enorm wichtig. Mhm. Mut ist enorm wichtig, auch zu haben. Mhm. Auch wenn es wehtut, sich Dinge anzuschauen. Mhm. Sich mit Bequemlichkeit auseinandersetzen. Mhm. Und dabei Privilegien zu haben, ist bequem. Erleichtert das Leben, ganz klar.
Ja. Ja.
Wenn ich mich nicht kümmern muss, ob ich groß kümmern muss, ob ich jetzt eine Wohnung kriege oder nicht. Oder wenn ich mich irgendwo bewerbe, ist es einfacher, mich nur zweimal zu bewerben als 100 Mal.
Ja.
Völlig
okay.
Ja. Also, und ich finde es auch wichtig, sich die Perspektiven, also nicht die Perspektiven einzunehmen, sondern die Perspektiven zu kennen von den Menschen, gegen die sich Rassismus richtet.
Ja.
Und was mir auch wichtig ist, wieder so, wenn ich sage systemischer Blick, dieses Verständnis, dass alle betroffen sind, nur auf unterschiedliche Weise, weil oft werden immer nur die als Betroffene bezeichnet, gegen die sich etwas richtet, ganz allgemein bei Diskriminierung. Aber sofern ich verstehe, dass ich Teil des Ganzen bin, denke ich mir, ist der erste Schritt, das zu erkennen.
Ja. Und würdest du in der Tat, mach weiter. Ich bin jetzt gerade total drin und denke so, okay, jetzt wird es total spannend, jetzt sind wir im Kern. Weil ich überlege gerade, weil ich meine, es gibt jetzt auf dieser Demo, auf der ich war jetzt am Samstag, am Römer. Und da kommt man ins Gespräch mit Leuten, die sozusagen, also wie gesagt, erstaunlich viel Junge, da frage ich mich echt, wo die anderen alle sind, die in den Institutionen arbeiten, die alle da unterwegs sind und so weiter, denke ich mir wirklich, naja, um das System zu verändern, braucht man die Junge und die Energie und so weiter, aber ich hätte mir auf jeden Fall auch mehr Menschen gewünscht, die einfach, und da gibt es so unterschiedliche Menschen, die aus einer Betroffenheit sprechen und sagen, ey, mich regt das total auf, ich erfahre das jedes Mal als schwarze Person, und andere, die sympathisieren und sagen, ja, das ist nicht richtig und so weiter, ich will auch was dagegen ändern. Also es gibt ja sozusagen unterschiedliche Herangehensweisen, und ich denke, gerade für junge schwarze Menschen ist das nochmal, weil all das, was du sagst mit Reflexion und so weiter, Haltung, das ist so oder so wichtig, aus unterschiedlichen Gründen, aber will ich aber loslegen und will was machen, ja, und will jetzt das System verändern. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so alles zu viel dann wird, ne, in dem Moment.
Ja. Genau, also deshalb, ich finde diese kleinen Schritte auch wichtig.
Ja.
Ich finde die vielen kleinen, das reicht ja schon, wenn jemand irgendwie eine bescheuerte Bemerkung macht und ich sag was dagegen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und also das finde ich so relevant. Also im eigenen persönlichen Umfeld wirklich mal dagegen auch zu reden oder zu sagen, ich stopp nicht in meiner Gegenwart, solche Bemerkungen zu machen.
Ja.
Oder nachzufragen, ist überhaupt klar, was du da sagst?
Ja.
Das sind einfach schon so erste kleine Schritte. Oder ich gucke mal dann halt kein Blockbuster oder irgendwas an, sondern ich gucke mir vielleicht mal eine Dokumentation an über, was weiß ich, die Beteiligung Deutschlands im kolonialen System oder sowas, also so
Bildung.
Wirklich auch sich dem zuzuwenden, letztendlich heißt es auch.
Und das ist sozusagen genau auch zuzuwenden und auch sich selber da auch nochmal weiterzubilden und das Ganze, um das System und die systemische Probleme zu verstehen. Jetzt hast du ja auch schon einige Institutionen, Organisationen, Behörden und so weiter begleitet bei der Frage von Diskriminierung und Diversity grundsätzlich, aber Rassismus ist ein Teil davon. Was ist da, wo du sagen würdest, Institutionen müssen sich zwingend mit was müssen die sich beschäftigen? Was muss eigentlich passieren? Es gibt ja immer wieder jetzt gerade in den USA Organisationen, Unternehmen, die jetzt irgendwie... Ob das jetzt nur PR ist oder so, weiß man nicht. Aber was braucht es da auf der Ebene?
Also ich denke, also das Erste ist überhaupt mal, grundsätzlich ist eine Bereitschaft. Ohne Bereitschaft geht gar nichts. Ja, also ich muss bereit sein, was verändern zu wollen auch tatsächlich. Ohne zu wissen genau erstmal wie. Aber diese grundsätzliche Bereitschaft muss erstmal da sein. Und dann, was ich ihm auch vorher schon sagte, ich finde es schon Haltung, also an der eigenen Haltung zu arbeiten. und nicht nur eine Haltung zu haben, sondern dann einfach auch die entsprechend dann dafür einzutreten. Ja, weil manche haben ja, ne, die sagen so, die haben eine bestimmte Haltung, aber wenn es darauf ankommt, ja, ist sie da nicht drüber. So, ja, ne? Also sie muss auch wirken. Und dann denke ich mir, ist es ganz wichtig, wirklich in die Strukturen auch zu gucken. Wie stellen wir ein? Wie machen wir Personalauswahl? Ja. Ne? Wie schreiben wir Stellen überhaupt aus? Ne? Was sind unsere Kriterien? Wen erreichen wir überhaupt und wen nicht? Also ich arbeite eher so mit im sozialwirtschaftlichen Kontext. Ne? Ja. Weniger jetzt in Unternehmen. Also habe ich halt auch ganz bewusst, verdient zwar weniger, aber das, da liegt in mein Herz. Ja. Ne? Und da einfach nochmal hinzugucken. Machtstrukturen sich auch innerhalb von Unternehmen anzugucken. Ah, wer sitzt an der Spitze? Oft kann man ja ganz gut Vergleiche machen von Frauen und Männern. Und das kann ja auch ähnlich von den Mechanismen her auch übertragen, manchmal auf Schwarz und Weiß. Ne? Und interessanterweise verstehen sie das eher, wenn es um Frauen und Männer geht. Also wenn man von Zweigeschlechtlichkeit jetzt ausgeht, das kommt noch mit dazu. Ja. Da verstehen sie es eher und dann ist es besser übertragbar. Ne? Und ich mache das auch tatsächlich in Trainings öfter, aus einem anderen Kontext ein Beispiel zu nehmen, was manchmal eher verstanden wird und dann das zu übertragen.
Ne? Und jetzt führen wir beide Fortbildungen durch, du noch viel mehr. Und welchen Stellenwert? Also ich meine, man kann erstmal mich würde erstmal interessieren, warum hast du dich eigentlich in diesem Bereich? Also ich meine, das ist ja eine Form, wie man Diskriminierung, das ist so ja, Rassismus und andere Ismen und so weiter bekämpfen kann. Warum hast du dich in diesem Bereich begeben und warum machst du das schon so lange?
Also wieso ich so lange mache, das ist dann ein Ergebnis von dem Ganzen, wieso ich damit angefangen habe, war eigentlich mehr Zufall. Ja. Und zwar damals, ich weiß nicht, Arfaste Gamada, kennst du
ihn? Ja. Nur nicht so gut, aber flüchtig, ja.
Gesagt, eben die Ausbildung zur Diversity-Trainerin bei Eine Welt der Vielfalt und kostet nichts, sondern dachte ich, wenn Arfaste das macht, dann mache ich das auch. So, ne, weil ich Arfaste sehr schätze, auch in ihrer ganzen Arbeit, die in der Oromo-Community sie auch gemacht hat, aber auch in der schwarzen Community, Frauenbewegung auch insgesamt, die war und so weiter. Und da habe ich angefangen, eben diese Ausbildung zu machen und habe mir gedacht, ja, das ist es eigentlich. Ne? Also ich bin zunehmend wieder hingekommen, tatsächlich im Bereich Erwachsenenbildung tätig sein zu wollen. Ja. Das ist jetzt nicht so, ich habe mich entschieden, das zu wollen und mache das, sondern ich habe es gemacht und dann habe ich mich entschieden, das auch. Also eher so umgekehrt. Und dann über die Trainings, die ich dann einfach zunehmend gegeben habe, habe ich dann festgestellt, später über Feedbacks, ich kann was bewirken, auch über diese Trainings. Mhm. Ne? Bei einzelnen Menschen, denen ich dann wieder irgendwo auf dem Flur begegnet bin, mal, die gesagt haben, ja, und übrigens, seitdem machen wir das so und so und so. Ne? So, und da habe ich mal, aha. Und selbst wenn es nur eine Person ist, in so einem ganzen Training, wie ihr in Kleinigkeit ändert, ist es mir wert, diese Arbeit zu machen. Aha. Weil ich weiß einfach auch, was das heißt. Und da geht es mir auch um Menschenrechte. Also jede Situation, wo ein Mensch nicht diskriminiert wird, ist es mir wert, diese Arbeit zu machen. Mhm. Also so, das ist so meine Haltung, die ich habe zu dem, was ich tue. Und ich habe nicht den Anspruch, quasi letztendlich, oder nicht mehr den Anspruch, dass immer alle so völlig geläutert aus diesem Training. Also, ne, so wert, das ist meine Vision, so, aber das ist es nicht. Und deshalb denke ich mir, diese kleinen Schritte sind es.
Und jetzt machst du das ja, wenn man mit dem Training bei dir war oder wie ich auch das Privileg hatte, auch mit dir ein Training durchzuführen oder sogar eine Ausbildung, dass du sehr mit Herzblut dabei bist, ne? Und da auch so. Vielleicht hast du das schon beantwortet, aber nochmal die Frage, warum macht dir das so Freude auch? Ich meine, weil man könnte ja sagen, das sind doch alle scheiß Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Es geht um Diskriminierung, es geht so irgendwie so und trotzdem macht es ja auch Spaß. Woher nimmst du die Freude?
Ja, es geht um Menschen. Also, ne, ich denke mir, es geht um Menschen und ich bin gern mit Menschen zusammen. Ich komme ja eigentlich aus der Technikberuflich. So. Ich habe mehrere Computersprachen gelernt. Ich kann das heute alles nicht mehr. Ja. So, ne? Und bin einfach über die ganze Entwicklung, die ich einfach so hatte, auch bei ADEPRA, bei ISD, dann später auch auf einer europäischen Ebene. Ich war ja auch europäisch relativ viel unterwegs auch gewesen. Dann Weltkonferenz gegen Rassismus und so weiter. Da bin ich da bin ich sehr vielen Menschen begegnet. Und ich denke mir, wenn man miteinander entsprechend umgeht, dann haben alle was davon. Und das macht dann einfach auch Spaß. Dann ist es schön, anderen Menschen zu begegnen.
Ja.
Und ja, und daraus ziehe ich einfach auf die Freude.
Ja. Und vielleicht das, was du auch sagst, dass du merkst, das macht was, das funktioniert, das macht was mit den Menschen und da kommen Aha-Momente. Und ich glaube, diese ja, Wirkmächtigkeit, ne, das war für mich übrigens auch das, was ich sofort gemerkt habe, als ich das erste Mal in so einem Training war, wo ich dachte, das hat viel mit der Methode zu tun. Nicht nur, also was heißt nicht nur, sondern so gut wie keine Vorträge zu halten, sondern über die Selbsterfahrung zu gehen, über die Gruppendynamik zu gehen und zu merken, und nicht nur über das eigene Merkmal, über das eine Merkmal, sondern über den Mechanismus von Ausgrenzungsmechanismen zu gehen und sagen, okay, das kann heute dich treffen, morgen dich, und das merken wir immer mal wieder. Jetzt in Corona-Zeiten in Deutschland hat das gerade asiatisch gelesene Menschen getroffen. Das war, wo ich dachte, ja, das funktioniert total, und dann erlebt man das immer und immer wieder, und auch das Vertrauen in die Methoden, also gerade am Anfang, wo man denkt, oh man, kann das funktionieren, und wir haben ja schon oft darüber auch kontrovers diskutiert, und das würde ich gerne hier auch nochmal mit reinnehmen, naja, es ist kein diskriminierungsfreier Raum, den wir da, genau, und jetzt ist ja die Frage, gerade in den Zeiten, in die so einfach sehr polarisierend sind, und ich glaube, die werden noch polarisierender, wenn wir ja, die wirtschaftlichen Folgen und so weiter auch dann spüren werden, hier noch stärker in Deutschland. Wie stark, wie dosierst du das für dich? Welche Übungen? Und es gibt immer, alle von uns sagen, die Übung mache ich, die Übung mache ich nicht und so weiter. Da gibt es so ganz viele, wo wir sagen, okay, das machen die meisten, aber da gibt es strittig, gerade wenn es um das Thema Diskriminierung geht. Es geht ja nicht nur um das Thema Diskriminierung bei uns, aber auch. Wie gehst du damit um? Weil das eine Verantwortungsfrage natürlich auch. Aber auch, wir wollen ja nicht Leute, dass die rausgehen und sagen, ach, war ganz nett hier, kann man sich mal so antun und dann gehe ich wieder. Das wollen wir auch nicht.
Nee. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wie gehe ich womit um?
Naja, welche Übung? Du sagst, oder ich will es mal konkret, wir reden ja, ohne jetzt die ganzen Übungen jetzt hier aufzuzählen, mit der Frage von, wenn es kein diskriminierungsfreier Raum ist,
so,
Und es gibt Übungen, die einfach Ausgrenzung, wo das passiert, wo Diskriminierung passiert, wo wir auch sagen, wir wollen, dass das erlebt wird, damit wir diese Erfahrung teilen und daraus lernen und daraus Schlüsse ziehen. So, das ist unsere Herangehensweise oder eine unserer Herangehensweisen. Und dann gibt's ja auch immer wieder, wie weit soll man gehen und nicht. Und das ist ja, finde ich jetzt in diesen Zeiten noch viel schwieriger zu beantworten, weil da Dinge ja auch hochpoppen, die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so hochgepoppt sind, weil die Atmosphäre anders war.
Ja. Also ich versuche halt schon noch immer so zu vermitteln und klar zu machen, also dass es keine Hierarchisierung gibt von Diskriminierungserfahrungen. Ne? Es gibt Spezifika, aber wegzukommen von diesen Hierarchisierungen, das ist immer so mein Anliegen, das auch zu tun. Und ich glaube auch, dass es eine Grundlage ist, tatsächlich auch für mich eine gegenseitige Anerkennung von Diskriminierungserfahrungen, eine gegenseitige Anerkennung von Diskriminierungserfahrungen. Und das passiert häufig nicht und ist auch tatsächlich nicht sehr leicht.
Ja,
ne?
Ja.
Und also gerade wenn jetzt zum Beispiel das Thema Rassismus sehr stark im Raum steht, ja, dann ist es manchmal schwieriger, auch Diskriminierungserfahrungen von Menschen mit Behinderung, die vielleicht gar nicht mal so präsent sind, weil wir nicht barrierefrei sind. Ja,
ja,
das muss man einfach sehen.
Ja.
Ne, dass dann weniger Raum hat.
Ja.
Deshalb gefällt mir ja auch tatsächlich auch das Konzept von einer Welt der Vielfalt über Mechanismen zu gehen.
Ja.
Weil die sind teilweise sehr ähnlich, mit bestimmten Punkten sind sie aber auch spezifisch. Und das einfach auseinanderzuhalten und zu differenzieren und einfach zu sagen, ja, du machst Diskriminierungserfahrung, ja, du machst auch Diskriminierungserfahrung. Ne? Guckt sie euch an und guckt auf die Mechanismen. Was kann man gemeinsam tun, einfach um diese Mechanismen einfach zu verändern.
Mhm.
Ja, also deshalb mag ich ja die 4 I's doch mal eine Übung zu nennen, einfach auch so, weil das einfach sehr klar macht, so, da steckt eine Ideologie dahinter, ja, bei jeder Form von Diskriminierung.
Ja.
Das ist auf irgendeine Weise immer institutionalisiert, sei es über Verfahren, sei es teilweise sogar über Gesetze, sei es über irgendwelche anderen Mechanismen, das Auswirkungen hat auf die Interaktionen auf ein selbst, ja. Und mit diesem Modell, denke ich mir, kann man erstmal verstehen auch, wie überhaupt Diskriminierung funktioniert. Und es ist egal, wo ich ansetze. ja, kann ich was verändern? Ja, es ist so wie mit dem Schmetterling und dem Flügelschlag, der unter Umständen, ja, ist ja letztendlich auch bei dem Mord an George Floyd eigentlich auch gewesen. Ja. Es war der Flügelschlag des Schmetterlings, der dann den Sturm auslöste.
Absolut, absolut. Das finde ich nochmal gut, dass du auch diese, das ist keine Übung, sondern eher sozusagen dieses Modell auch nochmal mit eingeführt hast, gerade weil das, was wir vorhin besprochen hatten, wo setze ich dann an? Also setze ich daran an, keine Ahnung, in Büchern und so weiter, das zu anzumerken, öffentlich zu machen, oder das, was wir jetzt gerade erleben, mit dem im öffentlichen Raum Statuen, die irgendwie jetzt gerade irgendwie, nachdem es Petitionen ohne Ende gab und die nicht irgendwie wegzubekommen sind, hat man dann selbst die Hand angelegt und dann sagt der Bürgermeister, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, dass das passiert ist. Und in Deutschland könnte man sich ja auch Straßennamen und so weiter anschauen, wo es ja auch schon lange Bemühungen gibt von Menschen.
Ja. Ich war bei der ersten Runde um die M-Straße hier in Berlin. Ich bin ja auch im Wedding, im afrikanischen Viertel. Ja. Naja, okay.
Ja, genau. Na,
also was mir doch bei diesen 4 I's nochmal so wichtig ist, ist einfach so klar zu machen, welche Rolle der Faktor Macht spielt.
Ja, ja, ja.
Oder spielen ist für mich das falsche Wort, aber welche der einfach inne hat.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil wer macht die Gesetze? Wer macht die Strukturen? Ne? So, wenn sie Leute brauchen in bestimmten Bereichen, dann dürfen die plötzlich ins Land. Ja, wer entscheidet das? Guck mal in den Bundestag.
Ja.
Also solche Dinge. Und in Unternehmen ist es nicht anders. Ne? Wer entscheidet an welcher Stelle?
Ja.
Und das sich einfach anzugucken und dann sich klar zu werden, wenn wir gemeinsam dagegen helfen. Und einfach, das ist ja genau das, denke ich mir, was ja auch Rassismus oft verhindert ist oder versucht zu verhindern. Es gelingt ja nicht immer. Ist tatsächlich nur den Blick aufs Individuum und nicht auf die Community. Spaltungstendenzen. Und dazu ist ja dieses ganze hierarchische System ja auch konstruiert.
Ja.
So divide and rule, ne, also Teile und Herrsche.
Ja.
Und wenn wir das verstehen, dass wenn wir alle gemeinsam uns dafür einsetzen, dass Diskriminierung abgebaut wird und unsere gegenseitigen Diskriminierungserfahrungen auch anerkennen, mit dem Wissen, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir uns weiterhin erstmal von wahrscheinlich Erfahrungen machen. Aber dann an der Stelle bin ich darauf aufmerksam gewährt, um einfach zu sagen, okay, das war falsch, das ist ein Fehler, da muss ich gucken, dass wir was verändern.
Ja, absolut.
Aber das passiert ja oft nicht.
Nee, überhaupt nicht. War schon fast ein Schlusswort, aber da sind wir noch nicht, aber wir nähern uns dem. Und ich meine, wir erleben eigentlich in jedem Training und gerade in der Ausbildung, dass es ein Ringen ist. Ja, Ringen ist ein Miteinander. Wir sind alle in dem Prozess. Wir als die Moderation machen, sind da nicht ausgenommen, sondern Teil des Prozesses. Wir begeben uns rein. Wir lernen jedes Mal neu. Wir setzen neue Impulse. Wir kriegen neue Impulse. Und jeder Prozess ist anders. Und das ist aber nicht einfach, wo man, und das kann auch dann auch gesellschaftlich und Organisationen nicht funktionieren, wenn wir einfach das Gefühl haben, das wird schon uns irgendwie vorbeigehen, sondern nein, das ist ein Ring und das tut auch hier und da weh.
Ja, also das finde ich auch, es ist nicht einfach und es tut an bestimmten Stellen weh. Und zwar allen Beteiligten, ne? Das ist ja auch, dass selbst wenn die auf der Seite sind, denen tut es weh, Privilegien abzugeben.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Weil wer macht das schon gerne, das bequeme Leben aufzugeben? Absolut. Ich meine, da streben wir ja alle nach.
Ja, total. Und deswegen
sage ich, ich meine, möglichst einfach zu haben, möglichst gut zu haben.
Ja.
Anspruch ist da, aber wie schaffen wir das, dass es für alle gilt? Ja. Darum geht.
Total. Und das ist ja das, was Tupoke Ogote sagt mit dem Bye-Bye Happy Land, weil das ist ja gerade das, ne, dass sozusagen aus diesem Happy Land, nicht jeder ist da drinne, aber die da drinne sind, ist natürlich, für die ist es natürlich nochmal komisch, wenn sie sagen, sie werden da rausgezogen, ne? Dann ist es natürlich für die nicht der Normalzustand. Und lass uns abschließen, weil da habe ich jetzt für mich jetzt aufgeschrieben, was nun? So, und vorher vielleicht, genau, das war auch noch für mich, für die Trainings. Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass eine Organisation oder ein Unternehmen, um jetzt in dem Kontext zu bleiben, die sagen, wir machen was gegen Diskriminierung, wir wollen für eine sozusagen menschenzentrierte, auf Menschenrecht basierte Philosophie und auch Atmosphäre dahin kommen, würde es aus deiner Sicht ohne Trainings oder ohne der Auseinandersetzung, was ja im Trainings passiert, funktionieren, dass man das jetzt nur über bestimmte Gremien, die sich zusammensetzen, machen? Ist das möglich aus deiner Sicht?
Ich glaube nicht. Also ich finde Trainings enorm wichtig. Also eigentlich gehören die für mich in jede Ausbildung rein. Ich sage eigentlich, alle Menschen sollten solche Trainings machen, die mit anderen Menschen zu tun haben. Nachdem alle Menschen mit anderen Menschen zu tun haben, trifft das auf alle zu. Ne? Also das gehört eigentlich für mich schon in jegliche Grundausbildung, muss immer wieder aufgenommen werden, immer wieder Reflexionsräume auch geschaffen werden. Und das ist wieder eine strukturelle Verankerung. Ja? Also es gibt tatsächlich inzwischen wieder, kenne ich auch Organisationen, die machen sogenannte Stopptage, um einfach zu gucken, wo stehen wir.
Habe ich noch nicht gehört. Was ist das, ein Stopptag?
Ja, einfach, dass sie innehalten und reflektieren. Oh, so, okay. Was haben wir gemacht, was haben wir umgesetzt, was haben wir da erreicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Oh. Ne?
Cool,
so,
cool.
Sowas finde ich zum Beispiel enorm wichtig und das muss teilen und das ist dann eine Institutionalisierung, eine Form von, das ist ein, ne, so, man nimmt dafür Zeit. Oder man macht zum Beispiel in Teambesprechungen, nimmt man sich einen Punkt vor, okay, lasst uns mal jetzt auf, entweder gucken so, wie sieht's bei uns aus mit Bewerbungen oder bei uns aus mit irgendeinem Menschenrecht, kannst du ja auch rausnehmen, so, was weiß ich, Recht auf Gesundheit, wie steht's bei uns da, ne? So, wenn man das auch institutionalisieren würde, dann glaube ich, würde sich nochmal mehr verändern, so. Und ich mache ja nicht nur Trainings, weil ich einfach festgestellt habe, dass Trainings alleine eben nicht genügen. Ich finde es enorm wichtig, ich finde es eine enorm wichtige Basis. Ich finde es immer wieder wichtig, auch mal wieder zwischendrin so Trainings zu machen. Aber es sind Prozesse, es sind Veränderungsprozesse und die müssen begleitet werden, sowohl von innen wie von außen. Und das braucht wiederum Ressourcen, sowohl von innen, um das halt wirklich auch. Wenn man das wirklich will, muss man die Ressourcen einfach auch bereitstellen. Zeitlich, geldlich.
Absolut. Und genau, gut, also gut, dass ich die Frage nochmal gestellt habe, weil so klar habe ich die Antwort nicht erwartet, aber ich finde es gut, dass die so klar ist, weil es geht ja um das konkrete Tun, was tue ich. Und ich kann natürlich ein Leitbild selbst schreiben als Führungskraft und dann aufhängen. ich arbeite das tatsächlich mit meinen Menschen, die da arbeiten, mit allen, die da dran arbeiten.
Alle. Es ist wichtig, dass alle mitgenommen werden, also auch bei diesen Trainings. Ich finde es wichtig, dass eben, was weiß ich, wenn es noch sowas gibt wie Hausmeister, wenn es die Sekretärin ist, wenn es die Person am Empfang ist, die gehören dazu. Nur dann, und dann ist, hat ja auch dann was von, eher von Gemeinschaft.
Genau.
Und auch die müssen, haben ja miteinander zu tun, selbst wenn sie keinen Außenkontakt haben zu Kunden, aber man hat miteinander zu tun. Und auch da ist es notwendig. Ja. Und gerade wenn wir immer vielfältiger werden, erst recht.
Abschließend würde ich gern einmal kurz nochmal zurückschauen zu dem, was du vorhin gesagt hast, um dann nach vorne zu blicken. Und zwar, du hast vorhin gesprochen von, als du gesagt hast, okay, es mit der Vereinsanmeldung und mit der Gemeinnützigkeit und dass dir klar wurde, es ist ein rassistisches System. Oh mein Gott. Und dass es eine Strategie bedarf. Und du hast gesagt, was waren eure politischen Ziele? Wahrgenommen zu werden, die Benennung. Als Afrodeutsche zum Beispiel und Anerkennung der Geschichte. Wenn du jetzt, sagen wir mal, so etwa 30 Jahre später drauf schaust, 95, 2005, 15, ein bisschen mehr als 30 Jahre, wie weit sind wir von den Zielen, die ihr vor über 30 Jahren aufgestellt habt?
Also ich denke mal, bei der Benennung sind wir tatsächlich einen ziemlichen Schritt weiter. Ne? Und was waren die anderen Punkte? Ich
genau, an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir haben jetzt genau, 23 Uhr, ja.
Der Geschichte, da ist noch viel zu tun. Ja. Also da ist ein Stück weit erreicht, ja. Aber es ist immer noch extrem viel zu tun. Überhaupt, dass wir wahrgenommen werden. Also, und zwar nicht nur beim Thema Rassismus.
Ja.
Also ich wünschte mir so viel schwarze Präsenz auch bei anderen Themen. Die ist halt nicht gegeben. Also wir dürfen dann höchstens zum Thema Rassismus sprechen, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich die ersten Male zum Thema Inklusion war. Ich bin ja auch im Behindertenrechtskontext unterwegs. Ich bin übrigens auch bei 10 Jahren UN-Behindertenrechtskonvention, bei der großen Veranstaltung war ich die einzige schwarze Person. Also so ist es, die einzige zu sein, kenne ich gut.
Ja.
Und jetzt habe ich den Faden auch verloren.
Bei der Wahrnehmung wahrgenommen zu werden.
Genau. Und da, als ich da aufgetreten bin, das erste Mal als Experte für das Thema Inklusion im Sinne von Behinderung, ich habe bald das Verständnis, habe ich sehr seltsame Blicke geerntet. Was? Also du kannst ja manchmal so richtig an den Blicken ab. Ne, und also inzwischen bin ich in der Szene bekannt, also ne, dann ist es okay. Aber am Anfang war es wirklich so, dass ich großes Erstaunen geerntet habe, dass ich als schwarze Person zum Thema Behinderung Expertin bin.
Ja, absolut, ja. Und aber das heißt, da sagst du, da sind wir schon ein paar Schritte voran, aber es ist sozusagen meistens, wenn überhaupt, bewegt sich das in den Bereichen, wo Gesellschaft einen eigentlich auch in die Schublade steckt. Und da darf man dann, wenn überhaupt, mal was sagen, wie jetzt gerade. Es gibt jetzt die Initiativen, wo man sagt, schwarze Expertinnen, dass man die nochmal sichtbarer macht und dass man die auch nochmal streut und an Organisationen, Unternehmen gibt und so weiter. Das ist ja eines dieser Ideen, die es da gibt und hoffentlich nicht nur zu diesen eigenen Themen, weil in der Tat, es gibt viele junge Menschen, die sagen, eigentlich, was habe ich mit dem Thema am Hut? Leider, so wie Frauen auch, merken dann auf dem Weg, dass sie doch was mit dem Thema am Hut haben, auch wenn sie es gar nicht beabsichtigt hatten. Ja. Und okay, das heißt, du sagst, schon ein paar Schritte nach vorne gekommen, aber ist noch viel zu tun. Und wenn du jetzt nochmal weiter nach 30 Jahren schaust, was würdest du sagen, was muss es jetzt eigentlich passieren? Die nächsten 1, 2, 3 kleinen Schritte, die wir als Gesellschaft machen müssten, damit da was passiert. Und damit auch einhergehend die Frage, bist du optimistisch? Oder bist du eher, sagst, ich sehe da nicht viel. Es ist jetzt gerade ein großes öffentliche Aufmerksamkeit. Viele sagen, auch ich habe das die Gespräche geführt, ich habe das Gefühl, jetzt tut sich was, jetzt bewegt sich was. Denkst du das auch?
Also ich, ob ich Optimistin ist, ich bezeichne mich manchmal als pessimistische Optimistin oder als optimistische Pessimistin. Das ist tatsächlich beides. Was in mir so schlummert, sozusagen. Ich bin auf der einen Seite tatsächlich optimistisch, wenn ich sehe, was die junge Generation heutzutage auf die Beine stellt. Und also so, wo ich einfach tatsächlich als eine, die jetzt auch schon etwas älter ist, so das Gefühl habe, ich kann es abgeben an die nächste Generation. Ich muss nicht mehr diese Kämpfe führen, die ich vorher geführt habe, weil andere das machen. Hm. Ne? Hm. Also ohne, dass ich komplett aufhöre, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber ich bin halt nicht mehr so in der vordersten Reihe, sagen wir mal so. Das ist nicht mehr notwendig, weil es da viele andere inzwischen gibt. Das stimmt mich optimistisch, tatsächlich. Mhm. Ne? Aber was mich auch optimistisch stimmt, ist, es gibt immer Veränderungen. Ja, in die eine oder die andere Richtung. Aber es kann ja auch in eine positive Richtung sich verändern. Aber es gibt keinen Stillstand. Und das macht mich dann auch wieder optimistisch, aber gleichzeitig auch pessimistisch. Ja. Weil ich eben manchmal nicht so abschätzen kann, in welche Richtung das geht. Wenn ich einfach gesehen habe, wie schnell die Rechten hier etabliert waren. Ich war nicht erstaunt darüber, dass es passiert. Mich hat die Geschwindigkeit erstaunt. Ja. Also ich war immer der Meinung, das kann jederzeit wieder passieren, weil viele gesagt haben, das passiert nie wieder oder so. Ja. Aber da macht mich dann wieder optimistisch, wenn ich sehe, dass es einfach sehr viel Gegenwind auch gibt. Ja. Das ist so eine, da hoffe ich einfach genügend Durchhaltevermögen, genügend Kraft, genügend gemeinsames Kämpfen einfach auch von Leuten, letztendlich für die Menschenrechte auch. Also deshalb denke ich mir, ist das beides. Und wenn ich sage, was muss unbedingt getan werden, auf einer politischen Ebene, ich würde, glaube ich, erstmal Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz.
Ist jetzt stimmt. Ja.
Endlich mal.
Ja, das ist doch mal ein Schritt.
Das ist zumindest tatsächlich ein Schritt, hat auch 10 Jahre gedauert, bis es mal verabschiedet wurde. Ich finde es wichtig, so tatsächlich schwarze Institutionen auch zu fördern, viel stärker auch zu fördern. Ja, es waren auch, das gehört auch wieder so eine Geschichte, es waren lange Kämpfe. Ja, also ich gehöre noch zu denen, wo wir darum gekämpft haben, dass bei ECRI, also European Commission Against Racism and Intolerance, dass überhaupt in dem Bericht Visible Minorities aufgetaucht ist. Das war der erste Erfolg. Ja. Heute spricht man selbstverständlich von schwarzen Deutschen oder von schwarzen Menschen in Deutschland. Ja. Also das sind so, das sind die Kämpfe und das ist aber auch genau das, was mich auch optimistisch macht. Ne? Ja. Wo ich sehe, man kann Dinge auch erreichen, gemeinsam.
Absolut. Ja. Abschließend, wirklich abschließend, würde ich gerne von dir nochmal wissen, an diese vielen jungen Menschen, die jetzt, gerade viele junge schwarze Menschen, und vielleicht auch die Person, die du auch, als du in dem Alter in Anfang 20 warst und so weiter, was würdest du dir in dem Alter, aber auch gerade Menschen, die jetzt in dem Alter sind und politisiert sind und politisch sind und jetzt sagen, jetzt reicht's mir, jetzt muss was passieren, und ich glaube, einige von denen hören hier auch zu, vielleicht drei Dinge, die du der Person mitgeben würdest, was wichtig ist in diesem Kampf, weil es ist, das hatten wir ja schon festgehalten, ein langer Kampf, ne? Also brauche ich ja neben Haltung, Selbstreflexion ja auch nochmal andere Dinge, damit ich das alles durchhalten kann.
Ja, tatsächlich, lass dir nichts gefallen, so, ne? Also steh zu dir, so. Also da war ja, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dieser Vorfall bei Rossmann in Berlin. Hast du vielleicht noch nicht mitgekriegt, nee, über die sozialen Medien heute?
Nee.
Wo eine schwarze Frau gesagt wurde, naja, das könnte ja nicht ihre, ich weiß nicht, ob sie Kreditkarte oder EC-Karte sein, weil eine schwarze Frau könnte sie sowas nicht haben. Die müsste dann irgendwie gefälscht sein.
Was?
Oder mal reingucken. Ja. So, und ich denke, und das, wo gerade das Thema so präsent ist, ja, ne, es ist immer noch möglich. Und die hat sich dann einfach hingestellt, wurde dann auch noch vom Polizisten auch nochmal beleidigt, ja. Na, aber trotzdem einfach da zu stehen, auch gegenüber dem Kind und gegen den anderen, und wirklich sich auch einzustehen und sich nichts gefallen zu lassen, das finde ich enorm wichtig. Mhm. Also nicht beizugeben. Mhm. Und also das ist das eine, und das andere ist aber, kämpfe zusammen mit anderen. Ja. Kämpfe, also das Zusammenkämpfen finde ich einfach enorm wichtig. Nicht, mhm, na, ich weiß, wie es ist, alleine zu kämpfen, weil mir blieb am Anfang nichts übrig. Mhm. Und ich weiß, wie viel Kraft es ergibt, gemeinsam zu kämpfen.
Ja.
Na, damit man auch dann nachdenken kann, lass dir nichts gefallen. Also Netzwerken, sie vernetzen, zusammen zu tun, gemeinsam Forderungen zu stellen, gemeinsam durchaus auch auf Demos zu gehen, was auch immer, ja. Oder auch dieses, weiß ich, wenn es dann auch siehst, na, da hat sich was getan, ne? So, da gab es ganz viele Mails jetzt gegen Rossmann, zum Beispiel. Sowas finde ich enorm wichtig, nicht laut zu werden, durchaus, also nicht immer so alles hinzunehmen. Mhm. Und tatsächlich denke ich mir auch, sich zusammenzutun mit Menschen, die andere Arten, auch Formen von Diskriminierungserfahrung auch zu haben, und selbst auf die eigene Community auch zu gucken. Also ich habe sehr viel auch Kritik nach innen, was andere Dimensionen auch nochmal an. Ja. Angefangen von sozialer Status. Wo sind diejenigen, die eben Hartz IV beziehen bei uns in den ganzen Bewegungen? Wo sind die Menschen mit Behinderungen?
Ja.
Wo ich mir denke, auch das finde ich wichtig. Also das wären so, auch nach innen selbstkritisch zu gucken.
Total schön. Ich habe mich sehr gefreut. Es war nicht nur, also Freude war es nicht, es war so eher so, so eine Sehnsucht, ja, nach diesem Gespräch, weil ich mir schon klar war, weil wir reden ja nicht das erste Mal, sondern während wir arbeiten, reden wir ja auch immer mal wieder zwischendurch in den Pausen und so weiter und auch an dem Telefon. Und was mir jetzt sehr gut gefallen hat, weil natürlich ist jetzt gerade diese das Bedürfnis, immer nur über das zu sprechen, was gerade aktuell passiert, und jeden einzelnen Vorfall zu kommentieren, darüber sprechen und das auch bewusst auch nochmal öffentlich machen und so weiter. Aber ich glaube, und das glaube ich total oft bei diesem Thema, die Schritte zurückzugehen. Und das haben wir ja gemacht jetzt mit deiner Geschichte. Und die finde ich schon, also es ist einfach eine lange und Zeiten, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und wahrscheinlich und hoffentlich werden wir in 30 Jahren auch auf diese Zeit schauen und sagen, ey, was ist das für eine bekloppte Zeit gewesen, in der Menschen da gelebt haben. Und das fand ich nochmal auch auch optimistisch, weil vielleicht ist es sozusagen, braucht es immer wieder so diese Stürme. Und hoffentlich bewegt sich etwas in diese Richtung. Es ist nie linear, das muss man auch dazu sagen. Aber das hat mir sehr gut gefallen, und einfach auch zuzuhören, von dir zu lernen und von deiner Geschichte und von der Kampfeskraft auch, die es da gab. Und weil viele stehen da nicht mehr auf, muss man auch dazu sagen, ne, weil sie irgendwann zu müde sind, immer wieder dagegen anzukämpfen. Aber ich habe das Gefühl, dass du dich da so reingeklemmt hast und dass du das auch zu deinem Job gemacht hast, hat dir mehr Kraft gegeben, als es vielleicht dir genommen hat. Und ich weiß, manchmal kann man auch sozusagen es ist auch sehr anstrengend, diesen Job zu machen. Aber von daher, das fand ich einfach sehr, sehr berührend auch, und sehr, aber auch gleichzeitig sehr viel kraftgebend. Und ich glaube, das ist dein zweiter Punkt mit Tut euch zusammen. Das ist jetzt diese Idee von mir mit diesem Podcast, sich mit anderen zusammenzutun und in der Tat Intersektionalität über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Weil in der Tat ist das gerade eine Phase, wo die Diskriminierung und die Lebensrealitäten von schwarzen Menschen Gott sei Dank mal, endlich mal auch so einfach mal wahrgenommen werden, das was du gesagt hattest vorhin schon, aber gleichzeitig gibt es viele andere Menschen, die gerade in Corona-Zeiten, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, arme Menschen und so weiter, die auch krass und oder das Thema Flucht, ja, unabhängig mal von Hautfarbe. Und deswegen glaube ich, ist da die Solidarität ganz, ganz wichtig. Ja. Und vielen Dank für all diese Inspirationen und Impulse.
Ja, sehr gerne. Danke auch für das Gespräch.
Das war also das Gespräch mit der wunderbaren Judy. Vielen Dank für deine Zeit und dein Ohr. Wie war es für dich? Welche Stellen fandest du besonders schön? Was hat dich angeregt, nachdenklich gemacht? Was hat dir Kraft gegeben? Bei mir sind es folgende 5 Punkte. In erster Linie hat mich Judys Geschichte beeindruckt. Mir war schon klar, dass sie viel Erfahrung hat und sich seit längerem mit dem Thema Rassismus beschäftigt. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Aber trotz unserer diversen Treffen und der langjährigen Zusammenarbeit war so viel Neues dabei. Das zeigt doch nur, dass wir uns in der Regel zu wenig Zeit nehmen, um unsere Mitmenschen und ihre Geschichten richtig kennenzulernen. Das ist zumindest bei mir so. Ich bin sehr dankbar, mit dem Podcast eine Möglichkeit gefunden zu haben, um insbesondere zuzuhören und zu lernen, und zwar von anderen. Und von Judy habe ich sehr viel gelernt, persönlich wie fachlich. Beeindruckt bin ich insbesondere davon, dass sie nie aufgegeben hat, trotz so vieler widriger Umstände. Im Gegenteil, noch heute und auch in diesem Gespräch wieder habe ich sie voller Kraft und Stärke erlebt. Und sie ist eine wahre Pionierin. Sie hat so wichtige Vereine wie den ESD oder ADEFRA mitgegründet. Organisationen, die bis heute so wichtig sind für viele schwarze Menschen in Deutschland und ihnen einen Safe Space, aber auch ein Sprachrohr gegeben haben. Das imponiert mir sehr. Und Judys Geschichte verdeutlicht zweitens, wie wichtig es ist, dass wir stärker intersektional denken, sprechen, handeln. Ich kenne wenige Menschen, die dies wie Judy so klar leben, vorleben. Ihre ganze Lebensgeschichte ist intersektional. Frau, schwarz, ein Kind mit einer Behinderung, aus armen Verhältnissen kommt. Allein an Judys Person wird deutlich, mit einer Dimension ist kein Mensch auf diesem Planeten abzudecken. Dafür sind wir alle viel zu komplex. Wir sind nicht in Schubladen zu stecken, auch wenn es manchmal einfacher wäre. Und genau das versuchen auch RassistInnen und VereinfacherInnen. Sie wollen uns anhand eines einzigen Merkmals definieren, charakterisieren, festmachen. Das sollten wir nicht zulassen. Und wir sollten Fremdzuschreibungen nicht die Deutungshoheit über uns selbst überlassen. Wir sind mehr als eins. Das hat der Hashtag MeToo 2018 so eindrucksvoll gezeigt. Mir ist sehr bewusst, dass es kompliziert ist. Auch mir fällt es nicht leicht. Aber lasst es uns im Kleinen ausprobieren, lasst uns offen sein, lasst uns den Blick weiten und lasst uns tiefer blicken, als wir es so oft im Alltag tun. Drittens, was ich ebenfalls von Judy mitnehme. Wenn wir über Rassismus und andere Ismen sprechen, sprechen wir im Grunde über Menschenrechte. Das ist die Ausgangslage von allem. Das sollte die Ausgangslage von allem sein. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die die Vereinten Nationen vor über 70 Jahren verabschiedet haben. Und dies vor dem Hintergrund des Faschismus und dem Tod von Millionen von Menschen. Dieser Satz ist so einfach, so klar, so banal. Und doch wird er Tag für Tag von so vielen Menschen nicht nur nicht gelebt, nicht nur in Frage gestellt, er wird bewusst ignoriert, umgangen, angegriffen, verhöhnt. In Artikel 1 des Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Beide Sätze sind bei weitem keine Beschreibung des Hier und Jetzt. Sie sind Visionen. Und es sollte zugleich Prio Nummer 1 sein, Auftrag eines jeden Individuums und Handlungsauftrag einer jeden Institution. Dem ist bei weitem nicht so. Also, und für diesen Impuls von Judy bin ich sehr dankbar, sollten wir uns immer und immer wieder darauf besinnen. Denn im Moment gelten die Menschenrechte und das Grundgesetz nur für Einzelne, für bestimmte Menschen, für immer die gleichen. So traurig, so realistisch, so einfach. In den letzten Wochen ist viertens klar geworden, wie wenig Wissen und Kenntnis über Rassismus vorherrscht. Und das ist schon wirklich erschreckend. Und zugleich, dass die wenigsten Menschen und Gesellschaften sich diesem Thema stellen bzw. stellen möchten. Obwohl, und das ist mittlerweile ja wohl ohne Zweifel, es so wichtig ist, dass wir drüber sprechen und vor allem endlich etwas dagegen tun. Ja, es hat sich etwas getan. Ja, es ist ein Thema und es wird darüber gesprochen. Ja, einzelne rassistische Denkmäler sind mittlerweile nicht mehr da oder werden öffentlich stärker in Frage gestellt. Ja, in Deutschland haben wir eine kritische Debatte über das Wort Rasse und bei einigen ist bereits angekommen, dass eines der Grundprobleme beim Rassismus darin besteht, dass in Schriften, Worten und Gedanken Menschen zum Ausdruck bringen, dass tatsächlich unterschiedliche Rassen existieren. Und das bringt mich zum fünften und letzten Punkt. Was nun? Wie weiter? Was braucht es jetzt? Ganz viel von ganz vielen, gewiss. Aber da wir alle nicht alle Probleme auf einmal lösen können, möchte ich mich an dieser Stelle auf drei Punkte aus dem Gespräch fokussieren. Erstens appelliert Judy, dass wir uns zusammentun sollen. Eine Person, selbst eine Organisation allein, kann nichts bewirken. Gerade bei so einem großen, komplexen Thema. Es braucht ein Netzwerk der vielen und der Vielfalt. Ein Problem von Rassismus, es spaltet, es separiert, es schwächt diejenigen, die eigentlich im Kollektiv die Stärke finden würden. Also lasst uns viel mehr in Kooperation denken und überlegen. Wen kann ich unterstützen? Mit wem kann ich mich zusammentun? Wie können wir mehr Kraft entwickeln? Das ist zwar manchmal anstrengend, aber ist am Ende des Tages vor allem nachhaltiger und wirkmächtiger. Und genau darum muss es gehen, wenn wir erfolgreich gegen Rassismus vorgehen wollen. Zweitens hat Judy darauf verwiesen, dass Rassismus strukturell und institutionell ist. Wenn das so ist, muss es darum gehen, auch in Strukturen und Institutionen zu agieren. Wenn das so ist, sind Proteste und Demonstrationen essentiell, denn sie zeigen öffentlich die Missstände auf. Aber wenn das so ist, muss es um mehr gehen und das Ziel sein, rassistische Strukturen und Institutionen aufzubrechen. Was das heißt? Es müssen konkrete Taten folgen, Veränderungen stattfinden. Macht sowie Privilegien abgegeben und Errungenschaften erzielt werden. Menschenrechte umgesetzt und tatsächlich gelebt werden. Diskriminierende Gesetze, Regeln, Verfahren, Denkmäler, Bücher und vieles, vieles mehr müssen geändert werden. Und dabei reicht es schon, wenn sich jede Person eines davon rauspickt und immer wieder an diesem einen Thema dran bleibt. Bis die Statue nicht mehr da ist, die Straße nicht mehr M-Straße heißt, in dem Buch nicht mehr das N-Wort benutzt wird, das Auswahlverfahren endlich transparent, fair und inklusiv gestaltet ist. Unternehmen, Behörden und alle anderen Organisationen endlich die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln. Ja, auch in den Führungspositionen. Rasse nicht mehr im Grundgesetz steht, Wohnungen nicht mehr nach Hautfarbe und Herkunft vergeben werden, es endlich unabhängige Beschwerdestellen bei Verstößen der Polizei gibt, die NSU-Morde tatsächlich aufgeklärt und entsprechende Konsequenzen herausgezogen wurden und. Diese spontane und bei weitem nicht abgeschlossene Aufzählung zeigt schon, wie groß das Feld ist, wie viel zu tun ist, wie dick die Bretter sind. So, choose your battle wisely and do something. Dritter Punkt. Wenn wir es ernst meinen, wenn wir tatsächlich etwas verändern möchten, wenn die Menschenrechte wirklich Realität werden sollen, geht es nur, wenn wir intersektional handeln. Nach dem Motto, einig nach außen, kritisch nach innen, gilt es uns selbst, regelmäßig zu überprüfen. Judy fragt, wo sind die Menschen, die Hartz IV beziehen? Wo sind die Menschen, die eine Behinderung haben? Auch sie gehören dazu. Sind oft aber nicht sicht- und hörbar. Werden nicht mitgedacht, obwohl sie da sind und eine wichtige Perspektive haben. Genau das ist der Grund, weshalb dieser Podcast Diversity FM heißt. Weil ich zu Beginn meiner Ausbildung zum Diversity Trainer vor mehr als 10 Jahren eines erkannt habe. Dass wenn ich mich als schwarze Person gegen Rassismus einsetze, ich mich gleichzeitig auch gegen Sexismus, Homophobie, Behindertenfeindlichkeit, Klassismus und alle anderen Ausschlussmechanismen einsetzen muss. Zum einen, weil auch diese Dimensionen mich oder meinen Liebsten betreffen, aber vor allem und viel wichtiger, weil Menschenrechte einfach unteilbar sind und einfach für alle gleich gelten. Punkt. Puh. Alles sehr, sehr viel. Es ist in den letzten Wochen wirklich eine Menge passiert und vieles hochgekommen. Da muss ich erstmal kurz durchatmen und das, glaube ich, sollten wir alle hier und dann auch mal machen. Lass uns alle dafür sorgen, dass das Thema nicht so schnell wieder in der Versenkung verschwindet, wie es aufpoppte. Lass uns einen langen Atem bewahren. Lass uns solidarisch sein. Lass uns dabei auf uns aufpassen. Und lass uns das Ganze mit Peace, Love and Harmony machen. Dein